Dieser Podcast wird unterstützt mit Flatterspenden von Ferconet, Thomas Rafe, Heinzi Bösel und allen anderen.
Danke!
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt Big Food. So der Titel der neuen Ausgabe, mit dabei in etwas abgespeckter Variante. Nennen wir mal den Vater mal zuerst. Hallo Erik.
Oder
den
Hallo Sohn.
Wiederholten Vater sozusagen. Und die Annemarie natürlich.
Hallo.
Und an dieser Stelle Annemarie von uns, also für den Erik, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ne? Er hat es wieder mal geschafft. Er hat wieder einen Erdenbürger mehr auf der Welt produziert.
Yay!
Applaus, Applaus, Applaus. Die Hörer haben mir auch schon kräftig gratuliert. Als kleiner Einstieg, noch die Auflösung, ne, warum der Podcast beim letzten Mal The Goddamn Podcast hieß. Das war natürlich, wie Paul zutreffend festgestellt hat, eine Anspielung an das Buch The Goddamn Particle, was eingestampft worden ist, auch The God Particle und das Gottesteilchen, was zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade gefunden worden ist. So, jetzt wisst ihr es auch, ihr seid alle ein bisschen schlauer. Und wie Paul meinte, ne, man fühlt sich ein bisschen wie Sheldon, wenn man sowas weiß. Also wenn euch mal einer bei Wer wird Millionär fragt, ne, wo das herkommt, warum das Teilchen so heißt, wie es heißt, jetzt wisst ihr es, weil es das gottverdammte Teilchen ist.
Warum hieß die 26. Folge der zweiten Staffel von Fortsetzung folgt The Goddamn Podcast, wird dann gefragt.
Dann nur das auf alle Fälle. Dann habe ich vorab eine kleine Ankündigung. Ich habe ein Review-Exemplar zu einem eigentlich doch irgendwie für Ossis und darüber hinaus geniales Comic zugeschickt bekommen. Ich habe es noch nicht gelesen, deswegen wird es nur angeteasert. Ich kann erst mal kurz vorlesen, was so klar, quasi der Klappentext ist. Den finde ich schon genial. Ronny Kneusel, Jungpionier der zweiten Klasse der 65. POS. Erik, was heißt POS?
Polytechnische Oberschule.
Sehr gut. Also der 65. POS Fritz Heckert in Dresden kann sich teleportieren. Dieser einzige Superheld der DDR wird durch die Wende arbeitslos. Doch er ahnt nicht, dass er zu höheren verpflichtet ist. Der amerikanische Surfrocker Cosmo Sheem spürt ihn mittels haarsträubenden Methoden auf und vereint mit drei weiteren illustren Gestalten eine wahrhaft kosmische Aufgabe. Was das alles mit den 10. Weltfestspielen zu tun hat und wie urplötzlich kleine bunte Würfel entstehen, kann man im ersten Band der Serie nachlesen. Also wie gesagt, das Ding ist auf 10 Bände angelesen. Ich werde es lesen, beim nächsten Mal werde ich ein bisschen näher drauf eingehen. Ist jedenfalls für alle, die den Osten ein bisschen näher kennenlernen wollen und die gute deutsche Comics lesen wollen, irgendwie schon nicht schlecht. Weil ich habe letztens ehrlich gesagt darüber nachgedacht, so richtig deutsche gute Comics, die ich kenne, gibt's gar nicht. Tja, und schon kommt sowas ins Haus. Erik, welchen guten deutschen Comic kennt jeder Ossi?
Na, zum Beispiel das Mosaik oder Otto und Alvin.
Fix und Foxy. Nee, wie sind die da? Diese?
Otto und Alvin.
Kennst Otto du nicht? Und Alvin. Ja, ich bin mal überlegt gerade so richtig. Also vom Namen her sagt man das aber so richtig nicht.
Da war nochmal ein Kaugummi drin. Da gab es so ein Kaugummi, der hat furchtbar geschmeckt. Stimmt, du hast den eigentlich nur wegen diesen komischen. Der Kaugummi ist auch total zerkrümelt und hat irgendwie wie Waschpulver geschmeckt.
Ja, der zerfloss im Mund immer so. Du hattest immer nur so vier so Bildchen.
Oh, den kenne ich aber auch, glaube ich, noch.
Ja?
Auf jeden Fall die Art des Kaugummis, also vielleicht was anderes.
Jedenfalls, das Ding ist geil gezeichnet auf wirklich hohem Niveau. Ich habe mir schon durchblättert angeguckt und ich werde es schon mal verlinken unten und ihr werdet sehen, der hat auch einen Blog. Das Ding ist einfach grandios und wenn ich es dann gelesen habe, werde ich nochmal hier drauf eingehen. Dann, bevor wir zu den eigentlichen Serien gehen, die da diesmal wären, Annemarie?
Wir besprechen heute Anger Management, Saving Hope und The Newsroom. Genau, ja.
Richtig, richtig, richtig.
Ja, du musst immer mal die Annemarie ein bisschen ansprechen, sonst ist die hier weg.
Zu leise.
Ich würde auch direkt mal noch...
Oh. Ja, erzähl ruhig, was wolltest du sagen?
Nein, weil du ja vor uns gerade wegen des Titels aus der letzten Folge das so aufgegriffen hattest, wollte ich nur kurz sagen, dass wir ja ganz viele tolle Kommentare zu der Folge gekriegt haben und da haben auch einige Leute gesagt, wie sie so zu 24, Prison Break, Dexter und Heroes stehen. Und vor allem mit Heroes waren wir ja, ist die Meinung ganz einhellig. Also jetzt hier der Kommentar ist ja auch, Heroes, auch hier liebte ich die erste Staffel, doch danach habe ich nie zu Ende gesehen. Schade irgendwie, aber war leider ein qualitativ großer Abfall. Zu großer Abfall, also Runterfall, ja. Ja, also es ist ganz interessant zu lesen, was da ihr Hörer davon denkt und dass wir damit nicht allein stehen.
Interessant ist auch, dass ja, die schon ähnlich sind, die Meinung, also ein bisschen was Heroes angeht. Also das war wohl die breite Masse, es war nicht umsonst abgesetzt worden. Dann hatte ich die Woche oder ja, zumindest vor einiger Zeit schon mal auf in unserer Facebook-Gruppe einen kleinen Hinweis auf eine weitere Kochshow. Neben den tollen Kochvideos von Erik gibt es auch noch eine, die heißt No Kitchen for Old Men. Die ist deshalb für uns Serienfans eigentlich mal unbedingt sehenswert, weil jede Episode so Anspielungen an irgendwelche anderen Serien mitbringt, zumindest ein Teil davon. Zum Beispiel Doctor Who ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Aber es gibt jedenfalls immer so ein kleines Kochrezept, immer so ein bisschen...
Oh, jetzt hast du wieder Doctor Who gesagt, jetzt kommen wieder die Anrufe her.
So ein paar Gags und ja, ich finde es ganz nett und deswegen sollten wir das mal als deutsche Produktion ein bisschen supporten. Die beiden machen das ganz gut. Weil ich gerade Facebook gesagt habe, der Alex, der ist zwar im Urlaub im Moment, irgendwo auf, ich weiß es nicht, weiß der Teufel wo.
Ich dachte Malle oder so.
Ja, da war er, aber zwischenzeitlich ist er, glaube ich, irgendwo in den Alpen wieder. Oh, das ist halt ein Mann von Welt mit viel Freizeit und so. Der hat sich trotzdem nicht nehmen lassen, das Verlosungsvideo aufzunehmen. Das heißt, der Gewinner steht fest und wer wissen will, also ich weiß, wer gewonnen hat. Ne?
Aber ich will wissen, wer gewonnen hat.
Ja, du auch. Dazu musst du einfach jetzt ne, am Ende des Podcasts auf Facebook gehen. Dann wird das entsprechend zur Veröffentlichung des Podcasts auch veröffentlicht.
Oh, das schickst du mir vorher mal. Ich will das wissen.
Ich lege das Video in die Dropbox bei Erik, muss es nicht kleiner machen.
Gut.
So, also.
Weil nämlich unser lieber Alex, der hat das nämlich in unkomprimierten Format hier uns zukommen lassen, was einfach mal ein Riesenklops war. Und das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen kleiner machen.
Bisschen eindampfen, damit man es auch problemlos irgendwo hochladen kann. Aber trotzdem, er hat sich viel Mühe gegeben. Es gibt sogar einen Gastauftritt. Von wem wird noch nicht verraten. Wie gesagt, einfach auf Facebook in die Gruppe gehen und entsprechend anschauen. Und dann könnt ihr Alex seine großen dramaturgischen Regieanweisungen, was auch immer, sehen. Ich muss sagen, Alex hat es ja drauf, manchmal mich zum Lachen zu bringen. Und das ist ein Fall. Ja, mehr verrate ich nicht. Wo es geklappt hat.
Und apropos Facebook, du wurdest wieder gelobt, Daniel, für deinen Tipp. Hier.
The Walking Dead, das Comic.
Nee, hier deine Serie.
Ach, die, ja, die
Lost Girl. Lost Girl, genau. Oh, das konnte ich gar nicht ganz fassen, das habt ihr ja gemerkt.
Weil Manu, ey, der verarscht dich doch.
Der verarscht mich nicht, das ist eine wirklich gute Serie. Die macht Spaß. Man muss ja fragen, auf welchem Niveau will man das gucken? Man wird halt gut unterhalten. Apropos gut unterhalten, ich habe ja nochmal Don't Trust the Bitch zu Ende geguckt. Waren ja nur 7 Folgen. Ich muss sagen, war ganz nett. Aber warum das so richtig verlängert worden ist, weiß ich nicht. Ann-Marie, hast du da irgendwas? Ist die so beliebt oder? Aha, okay. Dafür, jetzt, ja, also wie heißt es bei Barney immer, wait for it. Ich habe,
Moment, wenn wir jetzt ja einmal bei Verlosungen sind, wir haben ja immer noch die Camelot Blu-ray, die will ich auch langsam mal verschicken. Jetzt habe ich ja gerade die Woche frei, da geht das gut. Es haben 2 Leute als Kommentar was geschrieben, es sei denn, du nennst mir jetzt noch irgendwie einen dritten.
Warte. Ich muss es raussuchen. Wo warten das bei? Ich kann deine Welle sehen. Ich glaube,
ja. Da waren noch zwei Trackbacks. Also einmal der Michael K. und einmal der Rick.
Ja, so, und einmal...
Die Trackbacks habe ich jetzt geklickt, aber da sehe ich jetzt nichts.
Und nur einmal bei kulturprojekt.de. Der hat uns auch noch mal...
Kultur? Meinst du Kulturproktologie hier?
Oh, genau.
Serienstarts oder
ja, genau.
Und wo ist da jetzt eine Camelot?
Ne, das ging doch darum, dass der grundsätzlich auf uns, ja ganz unten.
Nee, das muss ja was mit Camelot, hat man gesagt. Und die 2 haben was geschrieben mit Camelot, also sind es nur die 2.
Oh.
Ja, seht ihr das genauso? Oder?
Ja.
So, jetzt werde ich mal hier eine Münze nehmen.
Ann-Marie bestimmt, ob ja, der erste Name ja Kopf 2. oder Zahl ist.
Ich habe hier ein 5-Cent-Stück.
Aus dem Jahre?
Ein Euro aus dem Jahre, warte. 2005, so.
Ist also nicht gefaked, es gab
jetzt den Euro schon. Sag mal, wer was ist. Annemarie, wer ist Michael K. haben wir und den Rick. Also wer ist Zahl, wer ist Kopf?
Ja, Michael K. ist K wie Kopf, ganz einfach.
Genau.
Michael K. ist K wie, also was ist denn hier Kopf? Hier hat man nur auf der Rückseite
ja, jedenfalls steht nicht Zahl.
So eine Blume und vorne ist eine 5.
Erik, es okay. sind nur 2 Namen, mach es nicht komplizierter als es ist.
Ich hoffe, ihr hört das. So, es bleibt auf der Blume. Die Blume, wer war das
also
jetzt?
Kopf.
Also Kopf. Also der Michael K., ne? K wie Kopf.
Der kann okay. sich jedenfalls
Freuen. Michael K., du hast eine Blu-ray noch eingeschweißt zum Film, nee, zur Serie, zur Miniserie oder was auch immer, Camelot gewonnen mit Joseph Fiennes, Eva Green. Und wir würden uns freuen, wenn du uns was dazu schreibst, weil ich habe nur die erste Folge, glaube ich, geguckt und vielleicht guckst du es ja durch.
Also ein kleines Bildchen schicken hier so, Daumen hoch und die DVD ins Bild halten.
Achso, wir brauchen ja noch deine Adressdaten. Schick mal bitte deine Adressdaten
an gewinnspiel@fortsetzungfolgt.net.
Genau, so ist das. Und der Daniel leitet es an mich weiter. Und wenn das schnell geht, kriegst du es quasi morgen noch per Post losgeschickt. Wenn du Glück hast, hast du es am Samstag und kannst am Wochenende gucken.
Und bist am Montag schon enttäuscht. Hellauf begeistert davon.
Ja, zur Not lässt du zu und setzt sie bei eBay rein oder so.
So, jetzt fangen wir nochmal an, ganz kurz. Ich hatte ja gesagt, Don't Trust a Bitch, habe ich geguckt, war ich nicht ganz so begeistert. Dachte ich mir, hey, was gab's denn noch so? Weil mir war ein bisschen langweilig, was Serien angeht. Da habe ich nochmal Wodka, It's Me, ne, wie hieß sie?
It's Me Chelsea. Are you there, Wodka, It's Me Chelsea.
Genau das, habt gesehen. Fand die grandios, war am Ende wirklich traurig, dass doch, hab mich wirklich kaputt gelacht. Meine, laufen ein paar Freaks rum und so und am Ende hat man schon gemerkt, die wussten, dass es zu Ende geht, deswegen haben sie es auch so hingebastelt. Ja, fand ich ein bisschen doch, doof.
Ist nicht verlängert?
Nein, ist abgesetzt worden. Leider. Gut. So. Nee. Das war das eine. Aber bevor ich das geguckt hatte.
Kommt die noch mit dem Typen zusammen? Mit dem aus der Bar?
Ja, am Ende irgendwie gut. Schon. Ja, das war dann gut, halt war doch klar. Zielstrebig. Kurz vorher habe ich nochmal bei Two and a Half Men reingeguckt mit Ashton Kutcher, weil du ja so davon begeistert warst. Ich glaube, ja. Es ging mir wie Erik. Ich kann da irgendwie nicht so richtig, ja, nee, es macht mir nicht so richtig Spaß. Ich habe es nicht weitergeguckt. Also 2 Folgen oder 3, dann war Schluss. Ich finde einfach irgendwie, Ashton Kutcher ist ein bisschen zu kindisch. Aber jetzt kommt's. Wenn man jetzt Ashton Kutcher gesehen hat und Laura hier Prepon, also die Hauptdarstellerin von Chelsea, kommt man zu was, Anne-Marie?
That 70 Show.
Genau. Und da habe ich natürlich einen Volltreffer gelandet, weil da habe ich jetzt von der ersten Staffel, glaube ich, bis auf 4 Folgen oder so alles durchgeguckt am Stück. Finde ich grandios. Ist zwar auch sehr seltsamer Humor, aber ich habe es jetzt mal mir auf die Flagge geschrieben. Im nächsten Retro-Podcast werde ich That's 70s Show besprechen und euch nahebringen. Und da passt es wieder hin, dass Ashton Kutcher halt ein kleines Kind und ein bisschen ein kleiner Idiot spielt.
Und wer hat bei That's 70s Show mitgespielt?
Mila Kunis zum Beispiel.
Nee. Ja, zum Beispiel. Aber ich meine, also die Rolle des Hyde wird ja gespielt von dem jungen Mann, den wir auch erst besprochen haben in seiner neuen Comedy Men at Work.
Ah, Mist, genau,
ja,
daher.
Und da kann ich jetzt noch sagen, da gab es jetzt insgesamt 10 Folgen, die habe ich jetzt gerade zu Ende geguckt.
Noch nicht spoilen, weil mir fehlt noch das große 2-Hours-Finale sozusagen.
Ja, 2x20 Minuten.
Ja, du weißt, was ich meine.
Nee, also sehr wirklich, wie gesagt, mir hat die ja eigentlich gefallen. Wer halt so auf ja, leichtere Männer-Comedy steht, die jetzt nicht so explizit ist und so, da ist wirklich nett. Und dann am Ende... doch tatsächlich ein bisschen Cliffhanger und die haben halt schon, es wurde ja verlängert und also ich gucke das weiter, ich fand es echt nicht so schlecht.
Und übrigens von diesem Danny Masterson, also der Steven sozusagen, dessen Mutter ist Peggy Bundy. So schließt sich.
Geil.
Ja.
Quatsch.
Ich habe gerade die Folge gesehen jetzt irgendwie und da tauchte die auf, ja. Wusste ich vorher auch nicht. Ich weiß nicht, ob die öfter auch taucht, ob das nur einmal war.
Hä? Ach, meinst du jetzt? Hä? In der Serie?
That's the 70s Show, ja, dort.
Ach so, ich dachte in Real Life.
Nein, ach Quatsch, na, du wieder, Mann. Wir reden doch hier fiktiv von Serien. Also, so am Rande, wie gesagt.
Die ist auch der Mutterklub von jemandem. Also, Entschuldigung, red weiter, ich google.
Ist das der, also mein so momentan brandheißer Tipp, gibt es auch schön immer als DVD-Box zu kaufen. Kann man auch so für 60, 70 Euro komplett kaufen. Ich guck's mal nach und nach, mal sehen, ob es irgendwann aufhört. Mein Tipp. So, dann kommen wir jetzt zu den News, Anne-Marie. Und ja, das ist quasi dein Teil erstmal.
Genau, meine News. Womit fange ich denn mal an? Claire Danes kennen wir ja, ne? Die hübsche Darstellerin aus Homeland. Nur kurze Info, die ist jetzt schwanger. Und es wird aber die 2. Staffel von Homeland nicht beeinflussen. Also die Darstellerin, sie spielt ja dort die Carrie, die wird dann nicht plötzlich mit einem Kind konfrontiert.
Was da bloß so ein Face-Shot sozusagen.
Genau. Sieht, also ich weiß jetzt, Ende September geht es glaube ich auch schon los. Also
die Dreharbeiten laufen quasi schon. Und
Bis
das soweit der Bauch zu sehen ist. Dann,
aber genau. Also ich denke mal, genau. Dann ein bisschen Cast-News für Good Wife. Daniel, unsere Good Wife. wurde jetzt als Gastdarsteller teilweise auch für längere Stories engagiert. Einmal Amanda Peet, die wir vor einigen Monaten in der Serie hatten, Band, genau, hier, die nur 6-7 Folgen hatte. Ja. Die wird auftauchen für einige Folgen. Dann Kristen Chenoweth, die hatten wir auch in Good Christian Bells. Das ist diese kleine Blonde mit dieser Piepsstimme, die auch singt. Die ist auch war schon am Broadway. Die hat in Pushing Daisies schon mitgespielt. Sagt ihr euch jetzt was? Ich weiß gar nicht.
Ja, also ich habe eine dunkle Erinnerung. Ja.
Ja, also die wird auch längere Zeit mitspielen wohl. Und Maura Tierney, die kennt man aus Emergency Room, also und noch einige andere, aber die sind jetzt gar nicht so bekannt, die Leute, aber also da geht's ordentlich rund in der nächsten Staffel, würde ich sagen, ganz viel neuer Cast oder Nebendarsteller,
Gastdarsteller. Weil du gerade sagst, Cast und so, habe ich ja auch noch eine Mini-News, Lost Girl wird ja gerade im Moment eine dritte Staffel gedreht und da wird, wie hieß die von Terminator, Lisa Hamilton oder so? Die
Linda Hamilton.
Die wird jedenfalls dort als Gaststar auftreten in einer Folge. Die ist ja auch alt geworden, im letzten Foto von ihr gesehen. Ich meine, sieht immer noch gut aus, aber ist halt doch schon älter geworden.
Dann ist im Gespräch, dass der Darsteller des Hurley aus Lost, der Jorge Garcias, bei Once Upon a Time einsteigen wird. Ist jetzt noch nicht ganz sicher, aber sieht wohl ziemlich sicher aus. Für uns dann vielleicht doch mal ein Grund, reinzusehen. Vor allem, weil ich jetzt wieder von jemandem gehört habe, wie gut das die Serie dann doch eigentlich ist. Ja, ich weiß nicht, ich kann mich noch nicht so richtig dazu durchringen. Ich kann ja nie über den Piloten hinaus. Vielleicht mache ich es mal.
Aber Ann-Marie, das muss ja nichts bedeuten. Ich meine, guck mal hier, wir gucken manchmal auch Serien, oder ich gucke manchmal Serien, die sind schon abgedreht oder eine Weile tot und da hat man sie gar nicht auf dem Kieger gehabt. Kann ja sein, dass in 10 Jahren du die DVD-Box in die Hand kriegst am Krabbeltisch und sagst, hey, die wurde mir schon die letzten 5 Jahre wärmstens ins Herz gelegt, jetzt gibt's die für 10 Euro hier, ich kaufe die einfach mal. Muss ja nicht schlecht sein, wenn man nicht alles auf einmal guckt.
Ja, sehr richtig. Hast ja recht. Ja. Dann Falling Skies, die Serie mit Noah Wyle, die letztes Jahr gestartet ist, die wir ja eigentlich allesamt nicht so gut fanden, wurde jetzt schon für eine dritte Staffel verlängert. Hatten wir auch auf Facebook eine kleine Diskussion mit Hörern, die die Serie tatsächlich gerne gucken. Ja, aber ich glaube, wir kriegen es nicht wieder
die
rein,
soll ja
oder?
In der zweiten Staffel besser geworden sein. Wir warten hier immer noch auf den Audiokommentar. Falls der zwischenzeitliche gekommen ist, ist der hinten dran. Wenn nicht, ne, dann immer noch der Audiokommentar, warum die zweite Staffel besser geworden ist, weil wie gesagt, auch einige von unseren Hörern haben nach dem Piloten einfach abgeschaltet. Was war irgendwie dermaßen langweilig. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da so einen großartigen Plot gibt.
Ja, aber es haben ja wirklich viele geschrieben. Zweite Staffel ist auch gut.
Ja.
Naja.
Tja.
Und dann das ist keine richtige News, aber was natürlich, was auch ihr oder Daniel, du guckst ja nicht, aber was auch du bestimmt mitbekommen hast. Dann geht ja Breaking Bad jetzt schon seit knapp 2 Wochen wieder weiter, wurde ja sehnsüchtig von aller Welt erwartet. Also ich war ja diesmal wirklich sehr beeindruckt, bei Twitter, meine Timeline, also meine in Anführungsstrichen normalen Follower, die halt alle, ja, es geht endlich weiter, dann bis deutsche Leute, also wie Jan Böhmermann, der hat dann auch gleich was dazu geschrieben und auch natürlich halb Amerika scheint das herzugucken, also Zach Braff, Beth Bears, die Darstellerin der von Two Broke Girls, die bunte, blonde, wie heißt sie denn, Caroline, die steht ja, die ist ja auch ein totaler Serienjunkie. Also das ist ja voll schlimm, ihr müsst ihr mal folgen. Also was die alles guckt, die scheint irgendwie auch einen ganzen Tag, entweder geht sie shoppen oder guckt Serien und ab und zu dreht sie wahrscheinlich mal. Also die ist auch echt cool.
Sag mal, die ist ja so ähnlich, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Mensch, wenn es auf die Haare färbt.
Verschollene Schwester sozusagen.
Nee, du bist dann quasi das Gegenstück zu ihr, ja. Du könntest dann das zweite Broke Girl sein.
Ja, cool. Ja, jedenfalls, also die ist aber echt cool, also und die alle total begeistert, Breaking Bad und die Quoten auch sensationell gut, also für die Serie an sich. Ja, Erik, möchtest du vielleicht was dazu sagen?
Zum Thema Quoten können wir doch gleich mal anmerken, dass Breaking Bad bei dem Start der 5. Staffel auf die besten Einschaltquoten der Seriengeschichte von Breaking Bad kam, nämlich 2,9 Millionen Amerikaner haben eingeschaltet, aber selbst diese hohe Quote konnte nicht die meistgesehene Episode der neuen Serie Longmire toppen, wo nämlich 4,5 Millionen Zuschauer in der Woche zugeschaltet haben. Und diese Serie, auf die könnt ihr euch in der nächsten Ausgabe freuen, ist jetzt momentan eine von meinen Lieblingsserien geworden. Völlig untypisch für mich, die Serie, aber die hat mich so weggehauen.
Das mal vorweg, ich habe den Piloten ja auf deine Empfehlung erstmal, also nicht den Piloten, sondern den Promo-Trailer angeschaut. Und ich musste ja so unfreiwillig ein bisschen an Colt Sievers denken. Ist es nicht, Erik? Brauchst nichts zu sagen? Ich weiß es, aber erinnert mich ein bisschen daran. Mehr sage ich jetzt nicht und wie gesagt, ich gucke den Piloten an und nächstes Mal werden wir ihn besprechen.
Ja, ich habe den Piloten auch noch nicht gesehen, spricht mich eigentlich auch überhaupt nicht an, aber jetzt bin echt gespannt, was da noch wird.
Breaking Bad warst du gerade, wo ich gemacht habe.
Ja, mehr hatte ich eigentlich auch nicht auf dem Schirm. Also ja, die Staffel ist natürlich, also noch kurz mein Kommentar, wieder sehr gut gestartet. Bin gespannt, was jetzt noch passiert. Ist ja nochmal zweimal eine halbe Staffel wird jetzt kommen. Also dieses Jahr, ich glaube, 8 Folgen, glaube ich. Und nächstes Jahr, nächsten Sommer dann nochmal ein paar. Und dann ist es vorbei. Mal sehen, was da, wer da noch alles, also es werden wohl noch einige
Köpfe rollen.
Opfer fallen. Ja, Köpfe rollen. Tatsächlich. Achso, und dann wollte ich noch erzählen, das wollte ich schon ein paar Wochen lang erzählen, hab's ja immer vergessen und jetzt war es so, dass Bryan Cranston, der Hauptdarsteller von Breaking Bad, der tingelt ja im Moment täglich durch alle möglichen Talkshows, Frühstücksfernsehen, whatever, und er war unter anderem auch bei Jimmy Kimmel und hat das nochmal erzählt, nämlich, dass die haben ja jetzt bis vor ein paar Wochen auch noch die neuen Folgen gedreht, da waren sie irgendwo am Außenset und da stand so ein Telefonzelle-Apparat, wo sie dachten, das ist doch nur Attrappe. Aber es funktionierte tatsächlich und sein Nebenhauptdarsteller Aaron Paul, der ist auch ganz fleißig auf Twitter unterwegs und das hatte ich an dem Abend sogar gesehen. Also er hat dann diese Telefonzelle fotografiert und getwittert und hat halt gesagt, ja, ich bin jetzt gerade hier, hat die Nummer hingeschrieben, ruft mich doch mal an. Und Frank Cranston hat das echt so erzählt, dass da, also das, eine Sekunde später hat es angefangen mit Klingeln, Aaron Paul ist rangegangen, hat so ein bisschen was erzählt, auch so in seinem in seiner Rollenfigur von der Sprache her, hat aufgelegt und sofort hat wieder das Telefon geklingelt, also es muss wohl extrem lustig gewesen sein. Ja, und das hatte ich so ein bisschen auf Twitter verfolgt, also das ist ja auch ein herzensguter Mensch, der Aaron Paul, und fand ich echt eine coole Aktion, das wollte ich eigentlich nur so ein bisschen heraustreten.
Vielleicht sollten wir dich mal bitten, deine Top 10 der Twitter-Accounts zu nennen, also musst du nicht jetzt machen, sofort, kannst du dir mal schriftlich machen und dann schreibt man es gleich in die Shownotes mit rein. Weil es bestimmt einige gibt, die sagen, hey, wem kann man denn so folgen, wo ist es denn ganz lustig, je nachdem, was man mag, aber kannst du dir mal eine Top 10 machen.
Ja.
Beziehungsweise, wenn die Hörer Tipps haben, können die natürlich auch in die Kommentare reinschreiben.
Ja, und beim Thema Einschaltquoten einmal Sinn, die neue Serie Political Animals mit Sigourney Weaver, also die Frau aus Alien, hat leider einen schlechten Start erwischt. Was heißt leider? Ich kenne die Serie nicht, weiß es nicht. Gerade mal 675.000 Zuschauer und das ist ganz, ganz, ganz wenig. Also die haben dann mittlerweile erstmal alles eingestellt, die zu zeigen. Vielleicht warten sie noch ein bisschen, legen sie auf Halte und versuchen es dann nochmal. Mittlerweile laufen auf dem Sendeplatz Wiederholungen von älteren NCIS-Episoden und die kommen auf ähnliche Zuschauerzahlen und da wollen sie die neue Serie dann erstmal dort nicht platzieren.
So gut zieht Sigourney Weaver noch, hätte ich nicht gedacht. Das ist ein bisschen besser eingeschätzt, aber.
Ja. Dann eine News noch. Amy Acker ist vielleicht manchen bekannt, zum Beispiel, die hat bei Dollhouse mitgespielt, der Serie, wo es auch nur eine Staffel, glaube ich, gab. War doch auch so eine Joss Whedon-Serie, oder? Mhm. Und die hat auch in der letzten Episode von Person of Interest, glaube ich, mitgespielt. Die spielt da so eine Hackerin, die dann.
Mach das. Überpiep das mal, das war voll der Spoiler.
Wieso denn? Also, wer jetzt uns hört, der wird doch über Person of Interest die erste Staffel geguckt haben.
Naja. Ich habe die noch nicht zu Ende geguckt.
Die ist doch nun jetzt schon durch.
Aber ich habe jetzt auch keine Spoiler-Gefahr gesehen darin.
Mein Gott, ja. Auf jeden Fall wird dieser Plot oder diese Figur wird es in der zweiten Staffel auch wieder geben. Also die ist angeheuert worden. Die wird in der zweiten Staffel eine tragendere Rolle spielen in der Serie.
Ist sie schwanger?
Wieso?
Wenn du sagst, das spielt eine tragende Rolle.
Oh, deine Witze, die werden ja immer schlechter hier.
ich habe noch, was mir gerade einfällt, noch zu Breaking Bad, das wird auch ab Oktober in Deutschland gezeigt werden, nämlich auf dem Pay-TV Center AXN. Und was außerdem in Deutschland gezeigt wird ab Oktober, ist die von mir so hochgeschätzte Serie Girls auf dem Frauensender Glit.
Hat den jemand? Ich hab zwar den Kanal, aber der ist bei mir verschlüsselt, obwohl ich hier alle möglichen Pakete gebucht habe. Ich weiß nicht, in welchem Paket dieser Glitz enthalten ist, dass man den überhaupt gucken kann. Also nicht, dass ich ihn gucken wollte, das würde mich nur mal interessieren.
Ja.
Würde mich nur mal interessieren. Hast du den?
Nee.
Also irgendwie keiner hat den. Also selbst welche, die jetzt wirklich irgendwie alle Kanäle haben, haben den nicht.
Also Aufruf an die Hörer, sagen, wie kann man diesen Sender sehen? Erik hat da gewisse Bedürfnisse.
Also hier gibt es zwar nur irgendwie auf der Webseite, wie können sie den empfangen? Da steht doch da, ja, bei Kabel Deutschland und Entertain, hast du nicht gesehen, aber ja, keine Ahnung. Ist irgendwie nirgendwo mit drin.
Anne-Marie, du hast ja heute die Nominierung für die Emmys gesehen. Wollen
genau.
wir da nochmal ganz kurz so die Highlights ganz wiedergeben? Kurz,
ja, das können wir gerne machen.
Du bist jetzt genau. quasi Stephen Gätchen und bist auf dem roten Teppich. Und
genau, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen verkünden, ja, heute wurden ja die Emmy-Nominierungen bekannt gegeben, wenn ihr das hört, natürlich schon vor einer Woche, aber ist ja noch bis September Zeit, also können wir auch jetzt noch drüber reden. Ich war eigentlich froher Hoffnung, dass mal was Außergewöhnliches passieren würde. War natürlich überhaupt nicht der Fall. Also fast alles gesetzte Sachen hier und da mal, wo ein kleiner Aufschrei in mir losging, aber alles in allem war es schon ziemlich bäh. Erik und ich werden jetzt kurz mal überfliegen. Zuerst eine der Hauptkategorien, nämlich beste Dramaserie. Da sind Boardwalk Empire nominiert, Breaking Bad.
Ja, ich dachte, wir machen wieder abwechselnd. Oh, gut.
Ich will da jetzt noch was hinaus.
Okay.
Also, da sind nominiert Boardwalk Empire, Breaking Bad, Game of Thrones, Homeland und Mad Men und außerdem Downton Abbey, was bis zum letzten Jahr noch als Miniserie galt, aber dieses Jahr haben sie dann mal die müssen sich jetzt selbst anmelden zur Nominierung und haben sich jetzt mal in diese große Kategorie geworfen und halt mal mit der Hoffnung, ja, vielleicht können wir da mal was reißen, weil Miniserie haben sie jetzt schon gewonnen. Finde ich mutig, aber ja, kann man ja machen, aber ich denke mal, ausgetragen wird es dann doch wieder zwischen Game of Thrones, Breaking Bad, ich weiß nicht, also sind wirklich alles gute Serien, aber mich ärgert so ein bisschen, dass da jetzt die Good Wife fehlt, da blöd.
Ja, ich bin dieses Jahr nicht so davon überzeugt, dass Game of Thrones gewinnt, weil die zweite Staffel fand ich schon ein bisschen schwächer als die erste, aber auf einem sehr hohen Niveau. Hat mir immer noch total gut gefallen. Ich möchte nicht ohne sein, ich warte auf die dritte. Aber ich sag mal, wenn die erste Staffel, hatten die letztes Jahr gewonnen? Nee, ne? Oder? Also egal, ob sie letztes Jahr gewonnen haben oder nicht gewonnen haben. Dieses Jahr mit der Staffel weiß ich jetzt nicht unbedingt. Letztes Jahr war es halt alles noch sehr neu und richtig gut. Aber mein Tipp wäre Homeland.
Ja gut, das war ja auch so stark.
So, Outstanding Actress in a Drama, Kathy Bates für Harry's Law, habe ich nicht gesehen.
Das ist ja jetzt, also da finde ich ja jetzt auch, jetzt wo bekannt ist, dass Harry's Law abgesetzt wird, wird sie jetzt nominiert. Naja.
Glenn Close, Damages, Claire
Danes.
Wird
ja jetzt auch. Damages, auch letzte Staffel, also kommen sie jetzt alle nochmal raus wahrscheinlich.
Ja, Claire Danes, Homeland, Michelle Dockery für Downton Abbey, Juliana Margulies für The Good Wife, hier hast du deine Good Wife. Elizabeth Moss für Mad Men. Ja.
Also eigentlich Elizabeth Moss endlich mal fällig, meiner Meinung nach, weil die letzte Staffel war wieder so gut mit ihr, aber ja, schwer zu sagen. Ich denke mal dann vielleicht doch auch Claire Danes. Dann bester männlicher Darsteller, Drama, gibt's eigentlich, müssen wir die jetzt alle sagen, da. Außerdem ist Bryan Cranston wieder nominiert. Der hat bisher alle Emmys gewonnen, wenn er mal nominiert war. Letztes Jahr waren sie ja nicht nominiert, weil sie nicht in der Nominierungsphase waren. Ich denke mal, er wird's wieder. Also ganz sicher.
Okay, Outstanding Support Actor, also Nebendarstellerin in einer Dramaserie. Anna Gunn für Breaking Bad, Maggie Smith, Downton Abbey, Jonah Froggatt für Downton Abbey, Archie Panjabi für The Good Wife, Christine Baranski für The Good Wife und Christina Hendricks für Mad Men. Also ist eigentlich entweder Downton Abbey oder Goodwife.
Wobei Christina Hendricks auch total cool ist. Und ich wollte jetzt mal anmerken, dass jetzt auch Anna Gunn, die spielt die Ehefrau aus Breaking Bad, jetzt auch mal nominiert ist. Eine ganz furchtbare Figur. Also ganz furchtbar. Weil so, die Serie ist so großartig und dann so eine Rolle, wo du echt schon mal denkst, oh Gott, geiler, halt Mund. Also ich kann sie halt überhaupt nicht leiden. Und aber hey, sie ist mal nominiert. Kommt noch später noch viel, viel mehr Darsteller aus Breaking Bad jetzt. Das ist ganz cool. Ja, unter anderem in der nächsten Kategorie sind dann noch Nebendarsteller bis Dramaserie. Ist Aaron Paul halt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Dann der Giancarlo Esposito. Genau, dann nochmal zwei aus Downton Abbey. Wieder dein Peter Dinklage. Erik.
Ja, der war wieder cool in der... Also der hat jetzt, dem haben sie jetzt eine wesentlich stärkere Rolle auch in der zweiten Staffel gegeben. Also wesentlich mehr Szenen und ja, wesentlich stärker auch vom Acting her. Also wenn du einmal so einen Lilliputaner in die Schlacht ziehen gesehen hast, das ist schon irgendwie beeindruckend da mit dem Schwert und neben einer Axt, der hat eine Axt, genau, eine Axt war es.
Ah ja, na gut, also das könnte auch eine gute Kategorie werden. Ja. Jetzt kommt die nächste Kategorie, will ich auch noch machen, weil das auch, also an sich schon, da übertrifft einer den anderen, was die Schauspieler angeht. Das sind jetzt nämlich die Gaststars in Dramaserien. Da hätten wir einmal wieder aus Breaking Bad den Mark Margulies, dann zweimal Goodwife, einmal Michael J. Fox und Dylan Baker. Dann, also worüber ich, da habe ich einen Luftsprung gemacht, als ich das gesehen habe. Mein geliebter Jeremy Davies für Justified. Jeremy Davies, wer ihn nicht kennt, der hat die großartige Rolle des Daniel Faraday in Lost gespielt. Und außerdem noch nominiert in der Kategorie ist Ben Feldman für Mad Men und Jason Ritter für Parenthood. Also da schon überhaupt mit Michael J. Fox in der Kategorie nominiert zu sein, ziemlich hart. Aber ich voote natürlich für Jeremy Davies.
Ja, Gastdarstellerin in einem Drama. Martha Plimpton für The Good Wife, Loretta Devine für Grey's Anatomy, Jean Smart für Harry's Law, Julia Ormond für Mad Men, Joan Cusack für Shameless, Uma Thurman für Smash. Also, da ich hier viele jetzt gar nicht kenne, sag ich mal, Uma Thurman.
Ja, nee, ach, das war eine ganz furchtbare Rolle in Smash, aber
okay, was natürlich nicht
extrem gut war, Joan Cusack in Shameless, das ist so eine abgefuckte Rolle, das geht eigentlich überhaupt nicht klar. Also, dass die Frau, wie die das spielt, ist wirklich grandios. Und dann aber auch die Martha Plimpton in Good Wife, auch sehr gut, also...
So, die nächsten drei, die macht eigentlich mal der Daniel, oder vier oder fünf, ja. Comedy.
Also Outstanding Thema. Comedy. Er ist nominiert The Big Bang Theory, Curb Your Enthusiasm, ich kann es noch nicht aussprechen.
Enthusiasm.
Girls, Modern Family, 30 Rocks und Weep, wobei Weep anscheinend doch ganz gut angekommen sind. Mein Tipp ist Weep.
Was?
Ja, ich weiß, obwohl ich die Big Bang Theory meine, am liebsten gucke. Aber wie gesagt, mein Tipp ist Weep. Und schreie nicht so. Outstanding Actor in Comedy. Alec Baldwin, 30 Rocks, nee. Don Cheadle in House of Lies, nee. Louis C.K. in Louis, nee. John Cryer, Two and a Half Men, nee. Larry David, Curb Your, Anne-Marie?
Enthusiasm,
nee. Jim Parsons, The Big Bang Theory, yes. Also, ihr wisst.
Das ist halt aber echt so eine Kategorie. Naja, aber wen würdest du, also Alec Baldwin regt mich ja maßlos auf, dass die, also überhaupt schon bei bester Comedy-Serie dann hier, und ich greife jetzt mal vor für beste Darstellung-Comedy, auch noch Tina Fey, dass die da schon wieder nominiert sind. Seit Jahren kriegen die da keinen Preis. Ist jetzt, wir wissen ja, die nächste Staffel wird die letzte sein. Ich glaube auch sogar nur eine halbe Staffel. Und oh, dass die immer noch dabei sind. Ich bin echt froh, wenn die Serie, also muss natürlich dazu sagen, ich fand die Serie jetzt auch nicht so toll. Deshalb,
Also es geht
kommt
ja hier,
da meine Aversion so ein bisschen gegen, aber die Kritiken sind auch immer schlechter und dass die noch dabei sind.
Ich finde die toll. So die Rock ist toll. Ja. Aber wenn wir hier vom Thema Comedy reden und von einem Outstanding Actor, dann fällt dir eigentlich nur ein Name, Louis C.K. Das Louis, der ist ja quasi selbst Stand-Up-Comedian, also und bringt das halt in der Serie irgendwie unter und ja, also das ist sowas von genial. Ich würde es ihm mal gönnen.
Ja, vor allem ist jetzt auch die letzte Staffel, die jetzt kommt.
Ja, das kommt noch mit dazu. Outstanding Actress in Comedy, Lena Dunham, Girls, welche waren das eigentlich? Ich weiß kein Mensch.
Na, das ist die
Melissa,
Hannah,
die es geschrieben hat, die Hauptdarstellerin quasi. So.
Das ist ja
die gefotoshoppte, ja.
Das super coole, die ist ja nominiert als beste Darstellerin, dann als beste Director und noch Writer. Also die hat ja echt so quasi alles, für alles universell einsetzbar. Wie alt ist die? Die ist vielleicht so alt wie ich. Also das finde ich.
So alt ist sie nur auch wieder nicht. Die ist viel jünger, glaube ich, Anne-Marie.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Melissa McCarthy, Mike und Molly, Zoe Deschanel für New Girl, Edie Falco, Jackie, Amy Poehler, Parks and Recreation, Tina Fey, 30 Rock, Julia Louis-Dreyfus für Veep.
Julia.
Ganz kurz, wen würdest, also einmal die Reihe rum. Erik, wen würdest du nehmen?
Amy Poehler.
Anne-Marie?
Entweder Lena Dunham oder, ja, also ich, die übrigens 26 ist, ha.
Ich nehme Melissa McCarthy von Mike and Molly. Dann Supporting Actor in Comedy.
Sind wir uns ja einig.
Ja. Ed O'Neill für Modern Family, ganz kurz. Jesse Tyler Fergus für Modern Family. Ty Burrell für Modern Family.
Alle Sinner von Modern Family.
Eric Stone Street, Modern Family. Schon. Max Greenfield, New Girl und Bill Hader. Ich nehme Max Greenfield.
Ja, jetzt Schmidt. Also ich habe auch schon vor uns mit jemandem getwittert. Also entweder wieder ich bin ja großer Ty Burrell-Fan, also der Phil Dunphy aus Modern Family, aber Max Greenfield, der ist ja auch gerade als alter Veronica Mars-Veteran. Also zwischen den beiden wird's. Aber ich glaube, ich hätte auch lieber Max Greenfield.
Ich wollte nur noch erwähnen, dass die Emmy-Verleihung live übertragen wird von TNT-Serie. Mir gerade eingefallen. Also falls ihr noch das gucken wollt, habt doch noch ein bisschen Zeit, euch ein Pay-TV-Paket zu holen, wo das mit drin ist.
Mensch.
Dann
übrigens am 23. September.
Dann Supporting Actress in Comedy. Mia Bialik, The Big Bang Theory. War das nochmal?
Na, Amy Fairfowler.
Okay. Catherine Johnston, Desperate Housewife, Julie.
Sehr interessant dabei. Die gute Frau ist nämlich vor ein paar Wochen gestorben.
Uiuiui. Ui. Dann könnten alle anders
in der Serie gestorben, oder echt?
Beides. Ah, die Serie ist auch vorbei, ist ja Desperate Housewives. Also.
Ach so, also wirklich auch in Wirklichkeit jetzt hier im realen Leben, da wo der Pizzamann herkommt.
Also dann wird sie wahrscheinlich vermutlich es bekommen. Julie Bone, Modern Family, Sophia Vergara, Modern Family, Merritt Weaver, Nurse Jackie und Kirsten Wick in Saturday Night Live. Aus den genannten Gründen ziehe ich mal Miriam Bialik zurück und sagt, wer war gerade gestorben? Die Catherine Johnston wird's.
Johnston, ja. Ist aber eine sehr alte Frau. Also.
So alt?
Na. Ja, und ich sage Sophia Vergara und ich habe auch meine Gründe.
Aber das sage ich jetzt nicht. Dann Guest Actor in Comedy. Michael J. Fox in Curb Your Enthusiasm. Ach, scheiße hier. Nach dem dritten Mal kriege ich es auch nicht hin. Ich habe nichts getrunken, das ist, glaube ich, alles. Jedenfalls, die Folge habe ich gesehen und war grandios.
Dafür, dass der ganz schön krank ist, spielt ganz schön vielen Serien mit, oder?
Ja, der ist gehandicapt, aber nicht so.
Wird gefesselt. Ja.
Dann Greg Kiener, Modern Family.
Kinnear.
Bobby Cannavale, Nurse Jackie, Jimmy Fallon in Saturday Night Live, Will Arnett, 30 Rocks, John Hamm in 30 Rocks. Ich nehme Michael J. Fox in der Serie mit dem unaussprechlichen Namen.
Ich bin für Will Arnett in 30 Rock, ohne S hinten dran. Einfach nur, weil ich den Darsteller so cool fand, weil der mir in Up All Night so gut gefällt.
Erik, dein Tipp?
Ich sag Greg Kinnear.
Okay. Outstanding Guest Actress in Comedy. Dot Maria Jones in Glee?
Na, Dot Mary Jones.
Kenne ich
ist
nicht.
Übrigens, ich kenne es aber, weil ich doch Glee gucke.
Ach so.
Also erstmal hier Guest Actress, also die spielt ja schon seit knapp 2 Jahren mit. Naja, aber das war eine so großartige Rolle dieses Jahr, das ja mit Comedy hat das eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich habe so geweint, also ihre Geschichte da, was da jetzt in den letzten Folgen erzählt wurde. Ich wünsche es ihr so sehr, dass sie Dinge bekommt. Also wie gesagt, Guest Actress stimmt nicht, Comedy ist auch ein bisschen, aber Emmy ist Emmy und den würde ich der guten Frau total gönnen.
So, die weiteren sind Maya Rudolph, kenne ich auch nicht, Saturday Night Live, Melissa McCarthy.
Die von Brautalarm, die furchtbare, oder? War das nicht die?
Na, das war Kristen Wiig. Also die hat aber auch mitgespielt, das sind doch alle diese ganz Bagage von Saturday Night Live. Aber Maya Rudolph ist auch die bei Up All Night die Ava spielt, die Talkshow hat, die Freundin von hier von dem Ehepaar.
Melissa McCarthy von Mike und Molly ist das die, glaube ich, ne?
Ja.
Saturday Night Live, Elizabeth Banks, 30 Rocks, Margaret Cho, 30 Rocks, Katie Bates, Two and a Half Men. Ach, mit diesem scheiß 30 Rock. Okay, no, ich nehme Melissa McCarthy, ist die einzige, die ich kenne. Ah, Katie Bates kenne ich auch. Ja, kenne ich auch.
Ja, die, habt ihr das gesehen bei Two and a Half Men?
Das war die Frau mit der Schreibmaschine in Misery.
Genau.
Die mit der Schreibmaschine das Knie kaputt macht.
Und die hat auch jetzt bei Two and a Half Men hatte eine ganz lustige Erscheinung, aber jetzt allein für das waren vielleicht 3 Minuten oder so, dafür ein Emmy ist auch immer so, also wenn die den kriegt, ist es ja nicht.
Also ich bin dafür Elizabeth Banks.
Sind wir uns ja wie immer einig. Dann kommen wir zur nächsten TV-Miniserie or Movie, American Horror Story, Game Change, Hatfield and McCoy. Da spielt übrigens...
Jetzt hast du echt...
Was habe ich?
Jetzt hast du es, du hast Hatfield and McCoy, jetzt heißt aber Hatfields and McCoys.
Ja, ja. Da spielt übrigens, glaube ich, wie heißt er, von Waterworld, Kevin Costner mit. Die sollen die schlechteste, werden wir auch nochmal besprechen. Hemingway and Gellhorn, Luther, Sherlock, A Scandal in Belgravia.
Ja, das ist
schwer.
Sherlock eigentlich, ne?
Ja, ja. Aber ich nehme American Horror Story, das ist, was ich am nächsten kenne. Für Alex würde ich sagen, der nimmt Luther. Und ihr beide nehmt was?
Ja, schon
Sherlock.
Ja,
also, es haut mich jetzt alles nicht so...
Ja gut, aber hier die Game Change, das ist ja das, wo Julian Moore hier als Sarah Palin spielt, Hatfield McCoy, Hemingway.
Hatfield McCoy, das war doch irgend so eine Familienfehde da.
Ja, über eine dreiteilige Familienfehde. Soll aber wirklich gut, soll richtig gute Einschaltquoten gehabt haben. So, es gibt da noch ein paar andere Kategorien, die aber nicht ganz so wichtig sind, beziehungsweise die sind auch wichtig, aber die haben wir nicht gesehen oder da kann man nicht so viel zu sagen. Ja,
jede Menge andere Kategorien. Ich habe mal hier dieses PDF, was auch die Journalisten da, also das sind 40 Seiten und dann teilweise beste Choreografie bei Multikamera, bei Einzelkamera, bei hier Castingshows und was weiß der Geier. Also da ist ja so Best Hairstylist, Best Make-up dann wieder in 4 Kategorien unterteilt. Also das ist ja echt, also wer sich das ausdenkt. Ist noch ganz interessant, die Kategorie hier bester, also hier Open Credits. Ja, da war Touch. Ja, jetzt finde ich es gerade nicht. Macht erstmal weiter, ich suche das mal noch.
Mit erstmal, macht das mal weiter, du bist der Erste, der da anfängt. Egal.
Ach. Ja, egal, Touch wird es eh gewinnen.
So, jetzt alles kommen wir aber, wie gesagt, wir werden es verlinken. Ann-Marie wird mir den Link nachher nochmal schicken per E-Mail, dann werde ich das entsprechend verlinken. Dann könnt ihr es in aller Ruhe nochmal nachlesen und euch quasi das...
Und wir werden natürlich wieder zu den Emmys einen
Special-Podcast machen.
Ja, das sowieso, aber auch hier vorher, wo man abstimmen kann.
Da werde ich nochmal meine Tipps nochmal abgeben, die ich einfach mal so spontan rausgesucht habe.
Und der Gewinner gewinnt Ehre und Ruhm, wenn das nichts ist.
Ist nicht schlecht. Aber so, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, weil wir sind ja im Podcast über Serien und auch über neue Serien. Und wir haben, ja, nachdem Charlie Sheen bei einer gewissen Serie rausgeschrieben wurde, rausgeflogen ist, hat er eine neue Serie gemacht, die da heißt, wie, Ann-Marie?
Anger Management,
genau. Die auf einem mehr oder weniger frei basierenden Film ein bisschen beruht und was ich am Ende auch festgestellt habe, dass wahrscheinlich Charlie Sheen da nur die Hauptrolle hat, weil er halt mit seiner Estevas Production da ein bisschen mit drin hängt, ansonsten wäre das vielleicht alles ein bisschen schwieriger gewesen. Ob sich jetzt lohnt, ne, bei Anger Management reinzugucken, der neuen Serie mit Charlie Sheen, übrigens wieder ein Interview im Playboy im neuesten drin mit ihm über seine Karriere und dass es doch eigentlich satt hat, so rumzuhuren und dass ihm eine Frau im Bett reicht. Wer es lesen will, einfach mal lesen. Ansonsten nicht viel also Neues, eine kaputte Gestalt und ja.
Eigentlich müssten wir uns doch fast irgendwie vom Playboy mal sponsoren lassen oder so. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Playboy. Die Informationsquelle für Fortsetzung folgt.
Zumindest für einige im Team. Nee, also können wir mal gucken, aber wie gesagt, wer das lesen will, ist ganz interessant, aber nicht wirklich viel Neues dabei. Ann-Marie, du wirst es uns kurz vorstellen.
Yay!
Und wir werden dann unseren Senf dazugeben und sagen, ja, nein, vielleicht.
Genau, wie gesagt, die Serie beruht ja auf den Kinofilm Die Wutprobe, aber eigentlich auch nur so, wie du schon sagtest, so ein bisschen frei adaptiert. Also es geht darum, Charlie Sheen spielt einen Mann, der Charlie heißt, was für eine Überraschung, der eigentlich früher mal Baseballspieler war, er aber seine innere Wut nie kontrollieren konnte und er wurde dann mal so sauer auf dem Spielfeld, dass er sich selbst letztendlich verletzt hat und damit seine eigentlich ziemlich große Karriere sofort beenden musste. Und da hat er gemerkt, okay, also erstmal habe ich hier ein Problem bezüglich meiner Wut und zweitens muss ich mir jetzt irgendwie ein zweites Standbein aufbauen. Und deshalb hat er begonnen, also selbst zur Therapie zu gehen, aber auch dann eine, ich weiß jetzt gar nicht, ob er es studiert hat, auf jeden Fall letztendlich werden wir damit konfrontiert, dass er Therapeut ist und dass er eben andere Menschen, die eben auch diese Probleme haben, die eigene Wut zu kontrollieren, therapiert. Einmal bei sich zu Hause hält er Sessions ab mit einer kleinen Gruppe, bestehend aus 4 Leuten, 5 Leuten, die natürlich alle schön aus verschiedenen, also da haben wir die junge Frau, dann haben wir den alten Opi, dann haben wir den Schwulen, dann haben wir den Jungen, der eigentlich total schüchtern ist, also so quasi von jedem etwas. Da sieht man schon im Piloten, da kann es dann schöne kleine Geschichten rund um jede einzelne Person geben. Es ist eine Comedy-Serie für 20 Minuten. Das heißt, da wird jetzt auch nichts Großes passieren. Dann hat er noch eine zweite Therapiegruppe im Gefängnis, was er irgendwie kostenlos macht, oder?
Ja, so pro bono quasi.
Ja, genau. Also die dann auch so, wo so Knastis halt mal über ihre Ausbrüche, ihre Gefühle so reden. Keine Ahnung. Was denn?
Ja, nee, das, ich erinnere mich gerade wieder an die Szene.
Das ist so quasi sein beruflicher Werdegang. Privat sieht so aus, dass er relativ früh geheiratet hat, auch mit dieser Frau ein Kind gezeugt hat. Aber er war ja, wie gesagt, als Sportler noch ziemlich bekannt und berühmt und begehrt. Hatte dann viele Affären, woraufhin er und seine Frau sich dann getrennt haben, die aber natürlich vor allem wegen des Kindes wegen noch in Kontakt stehen. Und jetzt, als er schon älter ist und ein bisschen gereifter, da haben sie eigentlich auch relativ gute Beziehungen miteinander. Und wie gesagt, die haben die Tochter, die ist 14, 15, die dann immer so zwischen den Eltern hin und her pendelt. Da muss ich schon mal sagen, die Tochter ist sehr gut castet. Also die gefällt mir eigentlich richtig gut. Die Ex-Frau, ja, da kann ich nicht so viel sagen, die finde ich ein bisschen unsympathisch. Aber dann kommt noch eine Frau ins Spiel, in das Leben des Charlie, gespielt von Selma Blair. Ja, ihr habt richtig gehört, die super coole Darstellerin, lässt sich auf so eine Serie ein. Sie spielt eine Therapeutin, die einst Charlie therapiert hat bezüglich seines Anger-Managements. Und dann hatten sie so eine kleine Affäre am Laufen, dann entwickelt sich aber im Piloten, zeigt sich, dass er über seine Wutausbrüche doch nicht richtig hinweggekommen ist. Dann muss sie wieder anfangen, ihn zu therapieren, aber dann kann sie ja nicht wirklich mit ihm schlafen, weil das würde ja Konflikte mit sich bringen. Ja, das ist dann halt so ein bisschen der Inhalt. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt auf die ganze erste Staffel ziehen soll. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß wirklich nur, keine Ahnung, man sieht ja jetzt irgendwie, also dann haben sie Sex miteinander, dann überlegen sie sich, wie sie das machen können, dass er trotzdem außerhalb des Bettes mit ihr über seine Gefühle reden kann, dass das alles vom Ethischen her auch funktioniert, was ich unglaublich langweilig finde, den Part, also denke ich mir, ey, das hätte man auch irgendwie einfacher haben können. Ja, das ist so hauptsächlich, worum es geht. Es soll ja eine Comedy sein, das heißt, es kommt zu lustigen Situationen. Es werden ab und zu mal flotte Sprüche gebracht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so viel lachen können. Für mich reißt es halt wirklich die Darstellung der Tochter und natürlich Selma Blair, die ich ganz fantastisch finde, so ein bisschen raus. Aber ansonsten ist das eine Comedy, eigentlich eine 0815-Comedy. Niemand hätte sich dafür interessiert, wenn da jetzt nicht Charlie Sheen seit einem halben Jahr für Werbung machen würde. Also ich finde es nicht wirklich lustig. Ich kann sehen, wo es vielleicht hingeht, wie ich schon sagte, dass halt dann wirklich jede Figur so ein bisschen dann, wenn dann einer der Therapie der zu Therapierenden halt sagt, ich habe gerade im Moment ein Problem, dass sich dann die Folge mehr darauf konzentriert und dass wir halt jetzt auch Stück für Stück die Leute alle ein bisschen besser kennenlernen und dadurch dann vielleicht den Zugang finden. Aber eigentlich habe ich darauf überhaupt keine Lust. Also ich weiß nicht, es spricht mich halt alles in allem nicht an. Vielleicht, es war ja auch gesagt, wenn jetzt die ersten, oh Gott, wie viel, soll ja 10 Folgen oder so jetzt geben und wenn die insgesamt eine gute Quote haben, dann wird es gleich auf 90, 99 Folgen fest verlängert. Vielleicht entwickelt das sich ja noch richtig super, aber ich kann es mir jetzt irgendwie nicht so vorstellen. Wie also fandet ihr es denn?
Ich gucke es ja auch noch weiter und man sollte dazu sagen, also der Charlie Sheen Factor ist nicht zu unterschätzen. Das war die Show mit den höchsten Einschaltquoten für die neue Sitcom, zumindest auf FFX.
Hat aber deutlich nachgelassen.
Hat rapide bergab genommen, so von, sagen wir mal, weiß ich nicht, weit über 5 Millionen auf ein paar über 2, also 3 Millionen Zuschauer irgendwo verloren. Ich guck's auch noch, bin noch dabei. Es ist ganz nett. Am Anfang war ich ein bisschen schockiert, wie Charlie Sheen aussieht, weil der sieht selbst in der Serie zurechtgemacht sehr verbraucht, sehr kaputt irgendwie aus. Und ich glaube, mit einem unbekannten oder einem anderen Schauspieler hätte die Serie noch ein bisschen mehr Potenzial. Ich finde es manchmal sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr steif und unlustig, obwohl es komische Momente hat. Also es ist irgendwie eine Show, da weiß ich nicht so recht. Erik hat's, der wird es gleich auch nochmal gleich sagen, er findet es lustiger als die andere alte Serie, wo er dabei gewesen ist, oder Erik?
Na schön, dass du jetzt meine.
Ja, da stelle ich einfach mal, greif's mal auf und geb dir das Wort.
Genau, ja. Also ich muss sagen, ich bin ja nie so richtig warm geworden mit diesem Two and a Half Men. Also irgendwie, es gab ja mal eine Zeit, da hat es irgendwie, alle haben das geguckt, weil da kam es dann auf Pro7 und so. Da haben Leute das geschaut, die sonst nie Serien schauen und hast du gesehen? Ah. Aber ich fand das nie so lustig. Und ich muss sagen, das hier finde ich noch etwas lustiger, weil hier sind diese ganzen Nebencharaktere, die ja bei Two and a Half Men ständig tragende Rollen haben, die fehlen halt hier. Es konzentriert sich halt wirklich eher auf Charlie Sheen, der nun mal wirklich derjenige ist, der das Ding an sich reißt. Und es waren halt auch wirklich so herrlich absurde Szenen da in der zweiten Folge dann mit dieser einen Frau, die er da vor zig Jahren mal so auf einer von seinen Sporttouren da unterwegs da mal irgendwie mitgenommen hat. Und
das stimmt, die war wirklich lustig.
Das war schon irgendwie, es war jetzt nicht so der Riesenbrüller wie manchmal bei Big Bang Theory, wo man sich da halt weggeschmissen hat vor Lachen, aber es war schon irgendwie lustig. Also
es ist momentan noch so ein bisschen eine Comedy, die man auch kommen sieht. Also genau eben wie mit dieser Tussi da, die da reinkommt und auch sonst halt, so. Und was Annemarie gesagt hat, ganz kurz, was Annemarie gesagt hat, was auch wirklich toll ist die Tochter, die hat ja auch einen kleinen Hax. Also das merkst du, wenn die das erste Mal reinkommt, dann schließt die ungefähr 10-mal die Türe zu, weil sie, ich weiß nicht, weil sie einfach sicher gehen will, dass die Türe zu ist oder so. Also das ist schon alles ein bisschen
Ticks, ne?
Skurril. Und dann sieht man halt so, weißt du, er hat dann seine Patienten, das sind übrigens beides Doktoren, seine Affäre und er ist halt wirklich Doktor, also an der Uni studiert, sitzen da im Wohnzimmer und er versucht, sie eigentlich zu therapieren und kriegt es aber seine eigene Familie nicht hin, was per se schon wieder eine recht lustige Anekdote so am Rande ist. Und auch dann in der zweiten oder dritten Folge, wo er dann mit Schlafentzugtherapie vorangeht. Es hat schon irgendwas, aber definitiv ein Potenzial nach oben.
Ich erstmal zu Ende. Ja, die Folge habe ich nämlich gestern auch dann noch geguckt. Ich glaube, dritte Folge ist das. Die fand ich ja richtig schlecht. Also da habe ich echt gedacht, Himmel, was soll das jetzt werden? Da fand ich ja die zweite noch wesentlich angenehmer. Aber naja, ich gucke es nicht weiter. So als mein Resümee da. Aber ich fände es gut, wenn jemand anders weiterguckt und mir dann sagt, wie sich's entwickelt.
Den Nachbarn hast du auch erkannt, oder? Den Schwarzen da aus Six Feet Under, oder?
Nee, und hat er nicht nur bei Six Feet Under mitgespielt? Oder
der hat doch nur bei anderen Sachen mitgespielt, der Schwarze hier.
Chaos City hat er mitgespielt, glaube ich. War das nicht der?
Also Dwayne heißt der.
Was, Dwayne heißt der? Warte mal, ich guck mal ganz kurz.
Bei Six Feet Under.
Achso, jetzt hier in dem Cast weiß es nicht, ja?
Hier in dem Cast heißt er Cleo.
Da kann ich gar nicht mehr erinnern. Ich habe den Piloten vor einem Monat geguckt.
Gespielt von James Black.
Egal.
Ist ja auch egal.
Jedenfalls, lustig, kann man gucken. Ist jetzt nicht so schlecht wie erwartet. Ist etwas besser als von mir erwartet.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich habe es schlechter erwartet. Das auf jeden Fall.
Was ich halt, ich habe persönlich die Hoffnung, dass diese Therapiegruppe, die bei ihm zu Hause ist, diese eine Tussi mit die ganze Zeit mit dem Telefon und der andere Typ, dass da vielleicht auch ab und zu mal eine Fluktuation drin ist, dass mal jemand die Gruppe verlässt, dann irgendwie jemand Neues, Krasses dazukommt. Es ist zwar jetzt schon viel Reibungspotenzial zu erkennen in diesem alten Vietnam-Veteran und dem anderen Typ, dem Schwulen da und dem Schüchternen, und da haben sie so ganz bewusst so diese Charaktere rausgesucht, aber ja, vielleicht wechselt es ja immer mal, dass mal jemand anders reinkommt noch und jemand anders geht vielleicht.
Wir sind gespannt. Ich werde es weiter gucken, zumindest bis ich irgendwie abfalle. Manchmal ist es aber einfach so, ich brauche eine Weile und dann gucke ich es halt noch zu Ende. Es reizt mich deutlich mehr als Two and a Half Men, wie bei Erik auch. Ich weiß nicht, spricht mich mehr an. Vielleicht liegt es wirklich an Charlie Sheen. Vielleicht hat er es einfach irgendwie drauf, in dem Punkt zumindest die Leute halt abzuholen.
Auf unserer offiziellen und einzig gültigen Fortsetzung Folgskala bekommt er von mir eine 5 von 10.
5 von 10, na gut, dann gebe ich ihm 6 von 10. Das würde ich schon dem noch ich zugestehen.
Und ich gebe 3.
Eine gute 3 natürlich. Dann kommen wir zur nächsten Serie und bevor, ich werde es mal hinten alle anderen leise drehen, nee Quatsch, bevor das große Stöhnen aufkommt, die heißt Saving Hope, nicht zu verwechseln mit Racing Hope, das war eine Comedy, Saving Hope.
Und auch nicht Saving Grace?
Oh, ich habe die falsche geguckt, ha?
Ist beschrieben als Medical Drama, da habe ich schon das erste Mal gedacht, mir so, uhu, weil das sind ja die Serien, die ich mag, aber dachte mir, gut, kann ja was sein, weil die hat nämlich noch Supernatural Aspekte, Mystery und Thriller.
Also quasi sowas wie Puls.
Könnte man ansatzweise vergleichen, ich weiß es nicht. Also, worum geht's? Der Piloten, mehr habe ich auch noch nicht gesehen, mehr werde ich wahrscheinlich auch noch nicht sehen, das so viel vorab, aber ich finde es nicht so schlecht wie die beiden anderen. Es geht um eine Krankenhausserie, um ein Paar, und zwar, jetzt mit Namen bin ich ja immer so gut, Dr. Reed und Charles Harris, die wollen eigentlich heiraten. Das sieht man so die ganze Zeit im Piloten, die sind auf dem Weg zu ihrer Hochzeit irgendwo im Nirgendwo. Wo weiß ich gar nicht, dann passiert ein Unfall, die beiden sind verwickelt, da denkt man erst so, oh ja, genau, das ist jetzt der Punkt, was später heraus wird. Nein, ist es nicht, er hat so eine kleine Schramme am Kopf. Übrigens wird der Dr. Charles Harris, gespielt von Michael Shanks. Der Name hätte mir per se nichts gesagt, aber das Aussehen ist bekannt. Der hat nämlich bei Stargate mitgespielt. Erik, weißt du zufällig, in welcher Rolle, damit der geneigte Hörer das weiß? Oder du hast da auf Stargate geguckt, ne?
Ja, ich hab alles geguckt. Stargate, alles habe ich geguckt. Ich hab keine einzige Folge geguckt.
Dr. Daniel Jackson. Also, echt nicht? Du hast nie eine Folge von Stargate geguckt? Nicht mit dem Film nicht mal gesehen?
Den Film habe ich gesehen, aber da hat der ja nicht mitgespielt. Da
hat er auch mitgespielt.
Aber nee, gut. Da waren ja nicht dieselben Darsteller. Der Film war von Roland Emmerich und der hat mich auch sehr enttäuscht damals im Kino. Deswegen habe ich die Serie gar nicht angefangen. Aber ich weiß, dass sehr viele beinharte Fans von Stargate und von diesem ganzen Universum gibt es ja mittlerweile da. Stargate und Battlestar Galactica und sonst was alles. Caprica und wollten wir auch irgendwann mal dran nehmen, ne?
Machen wir vielleicht irgendwann. Also wie gesagt, so Dr. Daniel Jackson aus Stargate spielt nun auch in der Serie mit. Er ist der Arzt, der eigentlich heiratet, der sich traut sozusagen, der heiraten will. Der Unfall macht ihn so einen kleinen Schnitt durch die Rechnung. Nicht nur, dass er noch schnell eine Frau irgendwie quasi das Leben rettet, was ich wieder sehr komisch fand. Also die sind im Unfall verwickelt, ein anderer Fahrer, er geht dorthin, sticht ihr da irgendwas in die Seite, in die Rippen, damit er Luft entweichen kann, damit die wieder atmen kann. Im Hintergrund sieht man die ganze Zeit aber den Krankenwagen eigentlich schon stehen. Das heißt, er hätte auch noch kurz warten können. Und nicht nur mit hier einem Messer und einem Kugelschreiber da irgendwie operieren. Nein, das klappt alles. Also er rettet die und dann stellt sich heraus, die kleine Risswunde oder die kleine Schramme am Kopf ist doch was Größeres, irgendein Blutgerinnsel, tralala. Er verliert das Bewusstsein und wird im Krankenhaus eingeliefert. Ja, nun wäre das natürlich eine einfache Medical-Drama-Serie und man denkt sich, okay, so ein doch relativ bekannter Schauspieler gleich am Anfang rausschneiden. Nee, das kann es nicht sein. Der taucht da irgendwie dann doch wieder auf. Er liegt eigentlich noch im Koma und hat plötzlich ein Out-of-the-Body-Erlebnis, wo man sich sagt, ja, wie wollen die das jetzt irgendwie in diese ordentliche Arztserie einbinden? Ich weiß es nicht. Nach dem Piloten bin ich auch noch nicht ganz schlau daraus geworden, weil man spult nochmal so ein bisschen zurück, guckt, wie sich das alles entwickelt hat. Er ist halt ja eigentlich in dem Krankenhaus, wo er jetzt quasi liegt, der Chefchirurg sozusagen, und wollte heiraten. Und dann kam natürlich noch die ex-verflossene Liebe von seiner zukünftigen Frau. Und die soll, oder er soll da irgendwie die Position als ja, Chirurg zumindest übernehmen, trittert wieder an mit Arbeiten und so. Okay, typischer Aspekt in der Krankenhausserie, es kommen immer irgendwelche Leute rein, ne? Eine mit Bauchschmerzen, die dann schwanger ist und dann noch irgendeiner, der da zusammengeflickt wird und dann trotzdem stirbt, so als John Doe. Und jetzt kommt der phänomenale, tolle, neue Knackpunkt, was in der Serie sein soll, der ehemalige Doktorarzt, der ehemalige Doktor, der jetzt im Koma liegt, der diesen Out of the Body, sieht jetzt die Toten. Die wandeln da nämlich noch so ein bisschen rum. So. Aber irgendwie bringt es überhaupt nichts, weil er erfährt dann bloß, okay, der John Doe, der da gestorben ist, hat eigentlich noch eine Familie mit Kind und wandert da jetzt rum, weil er seine Frau eigentlich noch sehen will und keiner weiß oder keiner hat die Familie benachrichtigt, weil keiner weiß, wer es ist. Dachte ich im ersten Moment, okay, jetzt wird er irgendwie noch Kontakt aufnehmen und das irgendwie vermitteln. Nee, ist es aber nicht. Also der steht da nur rum, reflektiert so ein bisschen. Man sieht, okay, die Ärzte versuchen zwar ihr Bestes, sind Handwerker im wahrsten Sinne des Wortes und ja, das Menschliche geht irgendwie verloren und das wird so ein bisschen angekreidet. Das ist auch schon so im Großen und Ganzen, ja, die ganze Story des Piloten, also die Kleinigkeiten am Rande der Patienten, die da kommen und dass er am Ende nicht aufwacht, er immerhin weiterhin als Geist darum geistert sozusagen. Also mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wohin das gehen soll. Das ist vielleicht für einen Nachmittag irgendwie, wenn man ganz, ganz extrem Langeweile hat und nichts kommt, was anderes, kann man das vielleicht gucken. Aber da fehlt so ein bisschen der rote Faden, da fehlt so ein bisschen, ja, was macht die Serie besonders? Ich finde jetzt auch nicht unbedingt die Charaktere untereinander so berauschend, dass ich sage, ich muss unbedingt gucken, wie es mit denen weitergeht. Wacht der aus dem Koma auf oder nicht? Ich vermute mal nicht, weil die Serie so angelegt ist, irgendwann, früher oder später, wird er wahrscheinlich noch Kontakt aufnehmen. Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich ziemlich nichtssagend, nicht direkt langweilig, aber irgendwie, es hat mir nichts gegeben und ich habe auch keinen Bock, da irgendwie weiterzugucken. Anne-Marie.
Es hat mir nichts gegeben und ich habe auch keinen Bock, da weiterzugucken. Also ganz ehrlich, genau so ist es ja wohl. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht, angemacht und dann halt, ja, dieses ach so verliebte Pärchen und dann der Unfall und dann what the fuck, da er läuft dann jetzt den ganzen Tag in dieser Klamotte rum, die wollten ja eigentlich heiraten, da so hier in diesem nicht gebundenen Fliege und dann im Anzug und sie total am Heulen und behandelt ihn selber, obwohl sie total unter Schock steht und er fängt dann, wie du schon sagtest, an tote Menschen zu sehen und ich schätze mal schon, dass es jetzt noch, Moment, 13 Episoden soll die erste Staffel umfassen, dass bis dahin noch so läuft, dass er da eben im Koma liegt und obwohl ich vor uns noch nebenbei die zweite Folge, weil die erste habe ich vor einem Monat oder so gesehen und da habe ich jetzt gedacht, machst mal noch die zweite an, die hatte ich so im Hintergrund laufen, also ich habe jetzt auch nicht so drauf geachtet, aber am Ende macht der erste Zuckung, also bewegt irgendwie seine Hand, also muss ja überhaupt nichts heißen und wie du schon sagtest, selbst wenn jetzt also so dieser rote Faden ist eben, dass er im Koma liegt und dann aber tote Menschen sieht und auch mit ihnen kommuniziert und bla, aber die Storys rundherum um die Leute, die sind total uninteressant. Da ist kein Charakter, der, wo ich sage, Mensch, wie geht's bei dem weiter? Die und die, kommen die jetzt zusammen oder kriegt der jetzt seine OP und wird, es geht auch darum, wer dessen Nachfolger wird und alles und es interessiert mich alles überhaupt nicht. Es sind nicht mal unsympathische Charaktere. Die haben einfach nichts an sich, wo ich sage, ich sympathisiere jetzt mit ihnen oder die wecken in mir jetzt eben den Drang zu wissen, wie es mit dem weitergeht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also ganz klar durchgefallen hier, die Serie. Die
da fehlt es halt irgendwie an auch einer Geschichte. Also es ist halt irgendwie wirklich so ein belangloses Geplätschere von nix. Also
da gibt es dann auch zwei männliche Darsteller noch, die sehen sich auch relativ ähnlich. Wenn man dann gerade eine Serie komplett neu anfängt und man hat jetzt auch keinen Darsteller, den man von einer anderen Serie her kennt, das heißt, da, dass man da irgendwie hat, okay, das ist der, weil den kenne ich da und da. Und die sind alle komplett neu. Ey, merkt ihr die immer alle? Ja, das geht ja eigentlich überhaupt nicht. Und da ist auch so ein Minuspunkt, ja, immer verschiedene Leute casten.
Einziges Highlight, die Hauptdarstellerin sieht ganz gut aus. Aber das trägt halt nicht durch die ganze Serie.
Erika.
Durance. Ja.
Auch eine Kanadierin. Ist ja auch eine kanadische Serie.
Ist ja nicht, muss ja nicht schlecht sein, ne? Siehe Lost Girl.
Ach, die hat bei Smallville dann Lois Lane gespielt.
Erik, bei dir war es ja wohl ganz katastrophal. Wo war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, nö, ich guck's nicht mehr bis zu Ende?
Ich weiß gar nicht mehr, relativ am Anfang da. Weiß nicht, ich hab's ausgemacht, ich wollte es eigentlich noch weiter gucken, aber dann weil ich musste, hatte gerade was anderes zu tun, ich musste da irgendwie weg und so, und dann musste ich es ausschalten und dann habe ich gedacht, na, guckst du später weiter, dann habe ich gedacht, ach nee, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo am Anfang.
Na gut, ganz also auf der offiziellen und alleingültigen Fortsetzungsfolgskala an Marie maximal ein Punkt, oder?
Ja, also. Und dann, nee, Englisch minus eins, weil vor uns, ich mache hier so, also renne in der Wohnung rum und halt die Serie so im Hintergrund. Auf einmal höre ich dieses Lied, ja, dieses Lied, wo jeder, der Six Feet Under gesehen hat, den treibt es die Tränen in die Augen, denn sie haben tatsächlich da den Song vom Finale von Six Feet Under für so eine pingelige, unwesentliche...
Lapidare,
ja, ihr wisst ja, worauf ich hinaus will mit meinem Gestottere. Halt für so eine dumme Szene, wo so ein kleiner Junge fast stirbt, ja, wo der Ewe ist, der überlebt. Dafür haben die den Song genommen, ja. Und deshalb eigentlich ja minus 1000 Punkte, ja, für sowas Blödes. Und
aber nee, das stimmt. Also meine Freundin hat auch gemeint, dass das einzig Positive ist wirklich die Musik in der Serie. Die haben sie wohl ganz gut getroffen. Das sind auch im Piloten schon, weil ich habe nur den Piloten gesehen, wirklich ganz nette Stücke dabei. Also das haben sie ganz gut hingekriegt. Aber da kann ich mir auch die CDs kaufen, da muss ich nicht die Serie gucken dazu.
Exakt, also nee, müsst ihr euch wirklich nicht angucken, da das ist.
Also Daumen eher unter. Jetzt aber, ne, die Hörer haben uns ja, was die nächste Serie angeht, schon darauf hingewiesen, dass die ganz ausgezeichnet ist. Ann-Marie hat im letzten Podcast mir schon gesagt, dass die Serie ganz ausgezeichnet ist. Ich dachte ja, hey, es ist so ein bisschen The Newsroom, heißt das Ding schon. Also das kann ja nichts sein. Aber was soll ich sagen? Ich bin hin und weg begeistert. Meine Bewertung vorweg, ich gebe der Serie 10 von 10 Punkten. Ich finde das Beste, was seit langem auf den Markt gekommen ist, ist spannend, auch wenn es auf real existierenden politischen Ereignissen basiert. Grandios. Aber Erik wird euch erstmal kurz vorstellen, worum es in den Newsroom geht und ja, was die Serie eigentlich so gut macht.
Fand ich jetzt ein bisschen interessant, was du gesagt hast, dass irgendwie alle gesagt hätten, das wäre so super. Also in meinem Umfeld war es eigentlich eher umgekehrt, weil es haben ein paar Leute gesagt, ich habe das irgendwie vertwittert, als ich das gesehen hatte, die erste Folge, denn die lief zeitgleich auf Sky Atlantic HD mit der US-Erstausstrahlung. Und ich habe das auch auf Englisch geschaut gehabt und ich war danach ziemlich angetan davon und habe das getwittert und auch auf Facebook geschrieben, glaube ich. Da kamen so ein paar Rückmeldungen von anderen, die gesagt haben, ja, nee, das nicht. Und ja, und ich habe von vielen aus Amerika gehört, die fanden es auch nicht gut und so. Also war ich erstmal ein bisschen, ja, komisch da. Hab ich erstmal gedacht, oh, bin ich jetzt wieder. Es ist wieder so eine Serie, die ich als Einziger gut finde und alle anderen nicht.
Da haben wir aber irgendwie, also das Umfeld, was ich so habe, wirklich positiv, waren begeistert. Der eine meinte schon, scheiße, ich finde die wieder gut, die wird bestimmt abgesetzt. Das vorweg, es wird eine zweite Staffel geben, finde ich grandios. Also ich finde die ganz toll. Und auch bei uns die Hörer, okay, so die einige, die das erwähnt hatten, die fanden die auch ganz toll und waren, haben uns darauf hingewiesen, dass wir die doch unbedingt besprechen sollten.
Da fangen wir doch mal an. Also, ja. Das Newsroom geht um eine Nachrichtenagentur, kann man so sagen.
Der Nachrichtensender.
Nachrichtensender, genau. Und dieser Nachrichtensender, da ist irgendwie der Chef, war jetzt irgendwie lange Zeit außer Haus und kommt jetzt wieder zurück, übernimmt jetzt wieder seinen Chefplatz und es hat sich einiges geändert im Team, andere Leute da und die stehen gleich in einem Pilotfilm quasi am Abend oder direkt vor einer Krise, eine Umweltkrise und hier werden nicht irgendwelche fiktiven Sachen herangezogen, sondern es ist ganz klar Deepwater Horizon, die Ölplattform, die oder wo es eben die Probleme gab, wo dann BP das Loch im Erdboden, im Meeresgrund nicht verschließen konnte und wo eben dann ganz viel Öl ins Meer geflossen ist, riesen Umweltkatastrophe. Und das wird hier thematisiert in der ersten Folge. Und es ist so, es tröpfeln die ersten Meldungen so herein. Sie versuchen halt zu recherchieren. Sie haben dann noch ein paar diverse Quellen. Es wird so ein bisschen so das Team nicht direkt vorgestellt, aber wir sehen halt, wie verschiedene Personen agieren im Angesicht dieser Situation. Manche sagen halt, ja, nee, das ist nichts weiter und das ist keine News wert. Andere wollen es halt zum Aufmacher machen oder sagen, oh, das kann ganz schlimm werden. Also die schätzen die Situation realistisch ein. Und ja, so entwickelt sich halt insgesamt diese Dynamik und wir bekommen nach und nach die Mitarbeiter vorgestellt Hauptperson ist hier Jeff Daniels, den vielleicht manche kennen aus dem doch relativ schlechten Film Dumm und Dümmer.
Ey, das ist voll geil.
Okay. Hat auch in solchen Sachen mitgespielt, die Chaos Camper oder irgend sowas.
Ich muss ja sagen, ich kannte den ja auch nur von dieser etwas doofen Schiene her. Deswegen war ich halt auch von ihm positiv überrascht, was für ein toller Schauspieler er ist eigentlich.
Zuerst habe ich ihn gesehen bei Speed. Da spielt er nämlich den Partner von Keanu Reeves. Da ist er mir schon sehr positiv aufgefallen damals. Und als dann eben diese ganzen blöden Filme kamen von ihm, da weiß ich nicht, habe ich den wieder verdrängt, mehr oder weniger. Jetzt ist halt hier schön, dass man ein wiedererkennbares Gesicht hat und er macht seine Rolle auch ziemlich gut, finde ich. Und aber auch die Nebendarsteller, die mir eigentlich mehr oder weniger unbekannt sind. Also ich wüsste jetzt nicht, kennt ihr davon jemand?
Also die neue Produzentin, die Mackenzie McHale, die kenne ich jetzt so eigentlich auch nicht. Ich habe mal geguckt, die hat bei Shutter Island zum Beispiel mitgespielt und jetzt das letzte Neueste war bei Hugo Capri, ja, genau. Aber kennen war da auch nicht, also alle recht frisch.
Ja, das ist auch ganz interessant, weil dadurch kannst du halt die Leute nicht einschätzen. Also ich meine, wenn da jetzt irgendeine Figur wie Al Pacino noch mit dabei wäre, jetzt mal ganz krass gesagt, oder halt irgendjemand, der schon ein gewisses Image an sich hat, der dann dort mitspielt, dann weißt du ja genau, ah, okay, die Rolle geht in die und die Richtung. Aber so kannst du die Leute halt alle nicht einschätzen und macht das Ganze sehr, sehr interessant, auch wie da so agiert wird. Und ich fand's schon ziemlich toll. Also ich habe das ja dann auch gleich geschrieben, dachte ich, boah, und das war wieder richtig gute Serie. Was mir hier gefallen hat, vor allem ist das Drehbuch von Aaron Sorkin. Wobei ich aber hier auch ein bisschen Kritik äußern muss, denn ich meine, gut, Aaron Sorkin dürfte ja mittlerweile unter Serienfans sowieso bekannt sein, was er alles so geschrieben hat und gemacht hat. Zuletzt hat er ja einen Oscar gewonnen für Social Network, für das Drehbuch. Und irgendwie wirkte für mich manchmal das Drehbuch so ein bisschen so wie, ja, ich bin ja eh der Größte und ich mache jetzt hier mal noch so ein Ding mit rein und da feile ich nochmal an den Worten. Es war natürlich absolut schön anzusehen und anzuhören, wie geschliffen die Dialoge waren, wie gut das zusammengepasst hat. Es war halt nicht irgend so eine hingerotzte, lieblose Scheiße, die wir teilweise zu sehen bekommen, wo halt einfach irgendwie versucht wird, den Leuten was in den Mund zu legen, um da Sendezeit zu füllen, sondern hier ist sich richtig Gedanken gemacht geworden.
Und das auf wirklich extrem hohem Niveau, Erik.
Ja, ja.
Weil gleich am Anfang, weil du sagtest, diese geschliffenen Dialoge, Jeff Daniels, der Schauspieler, macht ja gleich am Anfang auf so einer, was ist das, in der Uni,
nennen wir mal so eine
Podiumsdiskussion, genau. Und da wird er halt gefragt, warum Amerika das großartigste Land der Welt ist oder irgend sowas.
Also er will für irgendwas kandidieren, ne?
Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und er ist jedenfalls gelangweilt, warte mal ganz kurz, er ist halt gelangweilt, das merkst du die ganze Zeit, es kotzt sich alles da irgendwie an und dann wird er das gefragt und er will sich auf nichts festlegen, hier wählen sie die oder also die Republikaner oder Demokraten und ja, und dann macht er ja mal so und also er ist so aalglatt und will nicht irgendwie irgendwas sagen so und dann kriegen sie ihn doch irgendwie und dann rastet nicht aus, aber dann geht's mit ihm durch und er sagt halt, warum Amerika nicht mehr das großartigste Land dieser Welt ist. Und das ist so der ganze Aufhänger. Und schon allein dieser, weiß ich nicht, 2-3 Minuten Monolog, der schafft es, in dem Zuschauer so starke Gefühle zu wecken, wo man sagt, also du bist voll auf seiner Seite, du kannst jedes Argument verstehen und du weißt, worauf er hinaus will. Und das ist für ihn in der Serie dann so der Knackpunkt, warum er das neue Team aufbauen muss auch, weil auch ein Teil weggeht, weil sie alle denken, er hat sie nicht mehr alle, weil du Moment, denkst du auch so, weil er kommt dann raus und die ganzen Kandidaten, die da mit so auf dieser Bühne saßen, fragen, was hast du denn gesagt? Und er meint so, was habe ich denn gerade gesagt? Habe ich überhaupt was erzählt, so ungefähr? Da denkt man so, Moment, ja, irgendwie, keine Ahnung, er nimmt irgendwas mit Pillen oder was und hat so einen kleinen Aussetzer. Was es aber, wie gesagt, ich habe momentan alle Verfügbaren gesehen, nicht ist und es bleibt wirklich auf diesem grandiosen, hohen Niveau. In jeder Folge wird halt so ein aktuell politisches Ereignis genommen, was manchmal so ein bisschen auch die Spannung verdirbt, weil du halt bei der vierten halt weißt, wenn man das politische Ereignis kennt, was dort kommt, zum Beispiel. Mehr verrate ich nicht. Nochmal ganz kurz weil du sagtest, bedeutende Person, ich weiß, im Piloten taucht die, glaube ich, noch nicht auf. Namen, die man kennt, ist Jane Fonda. Die taucht später nochmal auf. Die ist nämlich da so die, der CEO
von der dritten Folge.
Atlantis World Media, also von der News-Agentur. Die spielt das auch sehr gut, finde ich. Und wo ich am Anfang des Podcasts off-air rumgerätselt habe, wie der Typ eigentlich schießt und in welchem Film der mitgespielt hat. Es ist Slumdog-Millionär Dave Patel. Der spielt dort auch eine Rolle mit und der ist dann vielleicht auch der Namensgeber dieses Podcasts. Warum auch immer, müsst ihr dann mal bis zur vierten, glaube ich, durchhalten, dann werdet ihr es erfahren.
Das ist mir auch wieder eingefallen. Ich hatte eben gesagt, der kommt wieder zurück zum Nachrichtensender. Klar, der wollte diese Kampagne fahren und dadurch, dass er sich dann selber so rausgeschossen hat aus dieser Kampagne, geht er wieder zurück zu seiner ursprünglichen Arbeit. Also diese Kampagne... Er hat sich immer so als Gentleman und so in dieser Kampagne aufgetreten. Er hat sich nie hinreißen lassen, irgendwie persönlich da irgendwas von sich zu geben und zu sagen, ist halt immer nur glatt geblieben. Und die anderen Gegenkandidaten, die haben halt immer so ein Statement gebracht, was die Leute nicht so richtig zufriedengestellt hat. Aber die hatten halt keine Wahl und er hat halt nichts gesagt. Und dann kam eben diese Frage von so einer Studentin in dieser Uni, warum er die USA für das großartigste Land der Welt hält. Ja, und er antwortet erst auch wieder sehr ausweichend, damit er eben nicht sich in irgendein Fettnäpfchen begibt, weil er natürlich durch seine Arbeit als Journalist hat er natürlich Einblick in viele Dinge und kennt vieles, was der normale Mensch vielleicht nicht kennt. Und dann antwortet er halt plötzlich völlig frei heraus und sagt halt eben, warum Amerika eben nicht das großartigste Land der Welt jetzt mehr ist. Ja, genau. Und das war schon ziemlich toll, die Rede. Also das hast du ja auch schon herausgearbeitet hier.
Das Grundthema dieser Serie, wie gesagt, sind halt, um das mal auf den Punkt zu bringen, immer irgendwelche politischen Ereignisse, die einfach stattfinden. Und man sieht, wie ein Nachrichten-News-Team quasi diese aufbereitet, wie die zur Nachricht wird. Das klingt jetzt alles irgendwie, wenn man das halt so liest, doch eher uninteressant oder ein bisschen seltsam. Aber man erfährt halt und man ist halt an diesen Schauspielern interessiert. Man sieht, okay, wie agieren die, wie funktionieren die, weil der Aufnahmeleiter, der Executive Producer, ist eine Frau und die hatten halt mal irgendwas vorher zusammen miteinander. Und das gibt so eine gewisse Spannung und das baut sich irgendwie auf und das ist aber nicht so plump und irgendwie nicht so unsympathisch, sondern das ist halt auf eine gewisse harmonische Weise und einfach grandios. Ann-Marie, was sagst denn du zu The Newsroom?
Ganz tolle neue Serie, wobei ich während des Pilotens gerade dieser Anfangsmonolog, den er da gehalten hat, war natürlich schon irgendwie, gerade wenn man sich dann wirklich mal in diese Situation reinversetzt, da diese Leute, die da eigentlich nur belanglose Antworten erwarten, die dann so knallharte Fakten kriegen, war schon echt cool gemacht, aber ich konnte mir dann richtig vorstellen, wie dann so in Amerika so die super gebildete, hyperintelligente Oberschicht dann so während des Fernsehens so da sitzen, oh, genau, die haben so recht, ja, genau so sieht es doch im Moment bei uns im Land aus, aber man muss halt das und das machen, dass es halt besser wird und dass man da was ändern kann und so. Und da habe ich schon gedacht, ja, sehr gut geschrieben, um halt auch diese Leute da mit ins Boot zu kriegen, dass sie das mögen. Also war halt schon, wie gesagt, das ist ja super geschrieben und genauso verläuft das ja den Rest der ganzen Folgen. Also ich habe jetzt bisher 3 gesehen, so weiter. Also in Folge 3 geht es dann auch mit so einem Monolog wieder los, der auch perfekt geschliffen wirkt. Wo er sich halt für was entschuldigt, also dass sie, dass es im Prinzip so ist, die wollen das ja auch, so geht es ja dann auch im Piloten, als das neue Team, da die Hälfte des Teams ja abgewandert ist zu einer anderen Show, muss erstmal, ja, wie wollen wir jetzt unsere Sendung ausrichten und so, und das, also runtergebrochen wollen die halt lieber das Heute-Journal machen und nicht nur die RTL2-News, so, und dafür, er sagt dann auch irgendwann, ja, es tut mir leid, dass wir hier auf einem Sender oder in einer Riege mit Jersey Shore gesendet werden und sowas, ist halt schon alles ganz lustig. Also von der Prämisse her ist halt auch sehr aktuell und sehr, was da halt im Fernsehen gerade so los ist, ist schon ganz spannend zu sehen. Und auch als dann, also der Pilot geht los und ich so stehe das, also ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, also theoretisch war es für mich selbstverständlich so, ja, das spielt jetzt halt jetzt so in der Jetztzeit. Und dann irgendwann, als das eben mit diesen Ölplattformen hier von Mexiko losgeht, dann plötzlich, oh ja, April 2010 und so. Und das hat für mich dann plötzlich auch, also auch der Fall an sich, hat der Pilot für mich so eine Dynamik bekommen. Also ich fand das dann richtig spannend. Also wie Daniel auch gerade schon sagte, die einen sagen, ach, das ist doch jetzt nur, da ist halt ein kleines Loch und da kommt ein bisschen Öl raus, morgen ist alles wieder gut. Und die anderen sagen, nee, 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 das ist schon was ganz Heißes, was hier passiert. Und das fand ich echt spannend zuzusehen, wie sie dann diverse Quellen anfordern und dann, ja, vielleicht kriegt man noch jemand von BP oder von, ja, was letztendlich dann doch, kriegen ja dann noch jemanden, der da ein paar Infos hat. Also ich finde das super spannend. Und dann natürlich, die Person, ja, es menschelt ja auch sehr. Wie gesagt, die neue Produktionsleiterin da hat eben ihre Vergangenheit mit den Jeff Bridges und ist natürlich auch, oh, was haben die, warum, die waren mal zusammen, warum sind die jetzt nicht mehr zusammen? Und ja, für die, die es brennt, interessiert, es dauert auch nicht lange, bis man es erfährt, was da gelaufen ist und wie das rauskommt, ist auch extrem lustig, also nicht extrem lustig, aber schon sehr witzig. Also ist auch keine bierernste Serie, ja. Also da fallen schon mal ganz witzige Kommentare hier und da. So ist es nicht. Und allgemein, die Figuren sind echt toll angelegt. Wo ich jetzt ein bisschen meine Probleme habe oder was ich manchmal nicht so, ab der zweiten Folge merkt man dann auch, es geht schon die einzelnen Themen, also sind dann schon sehr in die politische Richtung und ja, mal hat er schon einen Überblick und alles, aber dann fand ich, wer ist das? Und ich habe ja da noch nicht Zeit und muss dann wirklich die einzelnen Namen nachzugoogeln, nur um dann zu wissen, aha, der ist das und dann ist das überhaupt nicht mehr relevant. Aber das ist dann schon teilweise, was mich so als dumme Deutsche so ein bisschen dumm dastehen lässt, aber ja, man kann, da kann man auch drüber stehen und sagen, ja, egal, ich verstehe die grobe Handlung jetzt und da muss ich jetzt auch nicht jede einzelne Referenz zu der Person wirklich nachvollziehen können, da whatever. Ja, also ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Sehr, hier auch, also von der Serie sind bei Twitter so die Prominenten, denen ich folge, auch alle restlos begeistert und Jeff Daniels ist auch so eine Person, genau wie Bryan Cranston jetzt von Breaking Bad, der tingelt auch gerade durch alle möglichen Talkshows und ist eigentlich ganz cool.
Weil ich, worauf ich ja gespannt bin, wie das weitergehen soll. Ich meine, wie gesagt, die zweite Staffel ist geordert. Die sind ja relativ zeitnah, also an diesen News-Ereignissen, die sie jetzt aufbereiten, dran. Ich meine, das setzt natürlich voraus, dass auch weiterhin immer was passiert. Die sind ja daran interessiert, dass auch irgendwas passiert, was sie wieder zu Themen umarbeiten können. Also da bin ich schon überrascht, wie offen und ehrlich die bestimmte Sachen einfach ansprechen. Das hätte ich so im amerikanischen Fernsehen gar nicht zugetraut. Ich denke mal, das ist das, was momentan auch wirklich so extrem ist. Also wie Anne-Marie schon gesagt hat, der Sender hat sich halt der Wahrheit versprochen. Die wollen alles Human Resources, also alles so Klatsch und Tratsch, soll halt raus. Und ich glaube, in der dritten Folge, Anne-Marie, war das die, wo der diese Neujahrsparty da war und wo er dann so zack den Cocktail ins Gesicht gekriegt hat?
Nee, das wird dann wohl die vierte gewesen sein.
Das war dann wohl die vierte, aber egal. Ist halt auch ganz lustig. Also es ist halt, du hast halt beides dabei. Du hast auf einen wirklich seriöse Themen und auf der anderen Seite halt so leichte Dinge am Rande, die die Sache so ein bisschen auflockern.
Naja, und in der dritten Folge am Ende kommt ja dann noch, entwickelt sich ja dann was hier von...
Ja, ja, der zweite Aufnahmeproduzent, Hilfsbeamte da, keine Ahnung, wie die
hier heißen. Nee, hier bei dieser Versammlung von der Atlantic-Ding.
Ach so, genau das, ja.
Da ja noch was ja...
Obwohl, das finde ich wieder ein bisschen lebensfern, also... Da hätte er, der alte Chef, da schon wahrscheinlich früher mal was sagen müssen können
ja,
dürfen.
Ja, eigentlich
das ist ein
schon.
Komisch,
also das war ein bisschen konstruiert. Aber naja, ist halt auch nochmal so ein Punkt, ne, der dann, wo jetzt, was passiert da jetzt so? Ne?
Aber der ist, wie heißt denn der eigentlich? Sam Waterstone, glaube ich, heißt der. Der ist halt so der Abteilungsleiter, also der ganz große Chef da.
Ach,
und
der Ältere.
Genau. Und der will halt so ein bisschen, der ist halt so die Vaterrolle und der hat ja
der Darsteller, ne?
Diesen Mill, was? Unbekannter?
Nee, der Darsteller ist aber auch bekannt. Ne?
Ja, ja. Der will halt diesen Mill, will McAvoy weiterhaben, weil der ist halt wirklich ein brillanter Mensch, also rein geistig, hat irgendwie Jura studiert, ist da Anwalt gewesen und ist dann quasi abgeworben worden, ist nicht bloß ein dummer Nachrichtensprecher, der irgendwelche Texte vorliest, sondern der sich halt Gedanken macht und mit Leib und Seele dabei ist. Und das sieht halt dieser Sam Waterston, also dieser Charlie Skinner in der Serie und will ihn halt ein bisschen
der ist halt wirklich so, also jetzt die Rolle, die von Daniels gespielt wird, so der Inbegriff des Anchorman auch. Also der ist halt aber auch echt faszinierend oder beeindruckend, wie er dann eben zu Beginn der dritten Folge, als er da diesen Monolog hält, am Ende sagt er dann, also er spricht dann halt seine neue Produzenten, hier, die Mackenzie, McHale und er halt, ja, dass die halt bestimmen, was da passiert und so. Und warum können wir das? Weil wir die Nachrichten- oder Journalisten-Elite sind oder so. Das kommt halt auch echt cool rüber, wie er das in seiner Art sagt und so. Sehr beeindruckend.
Ich sag doch, das ist halt so ein toller Pep-Talk, wo ich persönlich mir sage, die macht zumindest Lust, sich politisch oder sagen wir mal in die Richtung ein bisschen mehr zu engagieren und auch mal ein bisschen nachzulesen. Also wie er dann so die Fakten runterrasselt, dass man halt nicht mehr so konsumiert und sagt, okay, was in der Bildzeitung steht, ist halt alles wahr und richtig, sondern dass man Sachen hinterfragt und eben halt mal, ja, keine Ahnung, die Zeit oder andere Zeitungen liest, die ein bisschen tiefer gehen, als nur so mit dicken Überschriften und Bildern zu werben. Also, von mir, ich habe es am Anfang schon gesagt, kriegt diese Serie wirklich 10 von 10 Punkten. Ist das Beste, was ich seit langem gesehen habe in dem Bereich. Schließe ich mal Comedy außen vollkommen raus, aber Drama wirklich erstklassig. Und ich hoffe, das geht auf diesem gleichen hohen Niveau weiter. Bis jetzt, in den ersten 4 Folgen, bin ich nicht enttäuscht worden. Annemarie, wie viele Punkte gibst du der Serie?
Also, wie gesagt, ein bisschen Abzug für die doch sehr detaillierte Themen, wenn es um die Politik geht und alles. Und dann gefällt mir bei den Personen hinter den Kulissen, also beim Produktionsteam, dann einiges nicht so. Also ich würde, ja, 8,5, aber trotzdem, also saustark. Und es ist halt wirklich, es geht ja, jede Folge ist ja HBO-Produktion, also Pay-TV, da kann man quasi fast gar nichts falsch machen. So, nicht wie bei, vorher hat Aaron Sorkin ja Studio 60 on the Sunset Strip wurde ja nach einer Staffel abgesetzt, aber hier HBO, ne, alles super und wie gesagt, eine Stunde und da muss man schon, also kann man nicht mal abends so, ich gucke jetzt mal noch schnell Newsroom, ne, da
aber trotzdem brauchen wir als Wissen. Kurzweilig und extrem unterhaltsam.
Naja, ich finde manchmal die, ich glaube jetzt die dritte Folge war es sogar, die hatte dann eben dadurch, dass diese kleine Konferenz da ist hier mit der Jane Fonda war das, oder?
Ja, Jane Fonda.
Ja. Das wird ja so in so Flashbacks oder Side-Flashes erzählt oder also das war dann irgendwie, also ich hatte dann manchmal meine Probleme, wer gehört jetzt was, wo haben die gerade das Problem oder worum geht's da jetzt gerade so ein bisschen, also
ja, das muss ich zugeben, das war regietechnisch vielleicht ein bisschen ungünstig zusammengeschnitten, ja, oder gebastelt, das
vielleicht ist es eher auch eine Serie, die man dann mal am Stück guckt oder so zwei geblockt, also oder immer 4 Folgen am Stück oder so, um dann, wenn man richtig drin ist, weil dann am Ende, wenn die Folge zu Ende ist, denke ich mir immer, jetzt direkt weiter gucken, ne? So ist es ja nicht. Also dann, vielleicht mache ich das. Vielleicht sammle ich jetzt mal 3-4 Folgen und dann gucke ich mal stückchenweise.
So, Erik, jetzt dein finales Statement nochmal zu dieser Serie. Auch Neuentdeckung, Highlight oder doch mit Abstrichen?
Ein paar Abstriche gibt es schon, wie ich vorhin sagte, da diese bisschen Selbstherrlichkeit in den Dialogen und so weiter. Ich gebe 8 von 10 auf unserer tollen und einzig gültigen Skala geeicht, hier nur bei uns hier. ich habe es auch so gemacht, ich habe nur den Piloten erstmal geschaut. Ich habe mir jetzt die weiteren erstmal aufgenommen und werde ihn irgendwie mal in kurzer Zeit hintereinander weggucken, weil da ist einfach so viel drin in jeder Folge, dass ich so die Bedenken habe, wenn ich das schaue, dann muss ich länger warten, bis die nächste Folge kommt, dass ich dann schon wieder viel vergessen habe.
Ja, genau. So war das bei mir auch so ein bisschen.
Also, wie gesagt, 3 Serien vorgestellt am Abend. Eine, wofür ich plädiere, The Newsroom, die sollte jeder mal zumindest den Piloten gesehen haben. Ich glaube, diese Pep-Talk-Rede am Anfang, warum Amerika nicht das größte Land ist, hat der eine oder andere wahrscheinlich auch so schon mal gesehen, weil das auf diversen Twitter- und Facebook-Accounts auch hochgeladen worden ist. Das haben die Amerikaner oder wie auch immer die Außenstehenden doch ganz gut aufgenommen.
Wobei natürlich, ganz kurz noch mal reingrätschen bitte, hatte auch jemand, jetzt weiß ich, zu meiner Stimme natürlich nicht mehr, auf Facebook dieses, da gibt es so einen Zusammenschnitt von Aaron Sorkin, der hat ja auch The West Wing gemacht, wo wo ich vorher niemanden kannte, der die Serie gesehen hat. Und jetzt natürlich alle, ja, der hat doch auch West Wing gemacht und so. Also ich habe es ja natürlich auch noch nicht gesehen, weil auch 7 Staffeln kann man ja auch nicht mal einfach so nebenbei gucken. Aber die Monologe und allgemein die Gesprächsfetzen, die der Herr Sorkin so von sich gibt oder seinen Figuren in den Mund legt, die sind dann schon wohl recht ähnlich. Also da ist dann so von den 3 Serien, die er jetzt hat und die Filme, da überschneidet sich vieles. Und er hat natürlich auch, er ist natürlich klar, er ist ein Schreiber, der hat diese eine Art zu schreiben und da ändert sich jetzt nicht so viel. Er ist ganz lustig. Ich versuche das Video mal zu finden und dann können wir es mal verlinken, so rum. Und dadurch ist dann für einige, die schon alles von ihm gesehen haben, da die sagen dann auch, ach ja, genau, und hier hat er, kriegt er jetzt wieder das aus und so. Ja, aber trotzdem, ich fand's gut. Ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen und da...
Annemarie, dann geh mal auf www.fortsetzungvolk.net und klick mal oben auf Team oder wie heißt das? Die Crew. Dann lese mal bei mir, was steht. Lieblingsserien in Klammern Klassiker.
Ach, West Wing?
Auch, ja.
Ja, ich habe dich ja jetzt nicht gemeint oder so.
Und außerdem kennen wir dich noch gar nicht so lange, Erik, deswegen können wir das gar nicht wissen.
Dann haben wir uns da nie drüber unterhalten. So einfach.
Annemarie, wir unterhalten uns über völlig andere Themen, die auch hier jetzt nicht in den Podcast gehören.
Dann kommen wir heute zum Ende. Wie gesagt, wenn ihr wieder mal irgendwelche Tipps habt oder so, immer rein in die Kommentare. Die sind gern gesehen und hier und da greifen wir die auf, auch wenn wir bestimmte Sachen wahrscheinlich von selbst aufgegriffen hätten, aber trotzdem. Dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Unser Briefkasten.
Die wirklich großartige englische Serie Secret Diary of a Call Girl spielt in London und Hauptakteurin ist Belle bzw. Hannah. Alles in einer Person, gespielt von Billy Piper. Einige kennen sie als Gefährtin vom Doctor Who. Hannah ist die Privatperson und Belle ist ihr Call Girl-Name. Sie empfängt ihre Gäste auch gern mal in ihrer eigenen Wohnung, was dann, wie vorauszusehen, natürlich auch Konflikte mit sich bringt, aber auch ganz komische Sachen, wie zum Beispiel ein Gast, der das halt ganz gerne mag, Pudding und was es nicht alles gibt, Cremetorten, überall hingeschmiert zu bekommen und es ist einfach nur eine riesige Schlacht mit Bohnen in den Ohren. Es verwundert mich immer wieder, was in dieser Serie doch alles aufgegriffen wird und offen gezeigt wird. Dadurch wird die Serie in Amerika nur bei Showtime gezeigt. Bei uns gab es die Serie im Bezahlfernsehen. Vor einiger Zeit, ich finde, sie ist immer sehr, sehr wenig bekannt. Ein prima Nachfolger für Sex and the City, weil es was für uns Mädels ist, fürs Herz, aber auch für die Herren. Denen wird das auch sehr, sehr gut gefallen. Rund um Belle bzw. Hannah gibt es noch mehrere Figuren, wie zum Beispiel ihren Dauerfreund Ben, das ist ihr Schulfreund. Der ist in Hannah doch ganz arg verliebt, aber Hannah hat da irgendwie Beziehungsängste und denkt immer, das kriegt sie alles so mit ihrer Arbeit nicht zusammen. Auch ihre Madame, die Stephanie, das ist eine ganz großartige Frau, die bringt mich immer wieder zum Schmunzeln. Und ihre Kolleginnen, die sind auch vom Allerfeinsten. Was mich überrascht hat bei dieser Serie, dass es eine englische Serie ist, die sehr auf Hochglanz gearbeitet ist. Also das ist ganz anders, als ich englische Serien in Erinnerung habe. Und man sieht immer ganz, ganz tolle Bilder von London und das London Eye kommt immer wieder ins Bild. Also das ist wirklich auch was fürs Auge, so oder so gesehen. Ich kann es nur empfehlen, es gibt 4 Staffeln, 10 Folgen jeweils und ja, es kommt nicht zu kurz. Also ob nun in Liebe oder Familienzoff, es ist alles dabei und ganz, ganz großartig. Viel Spaß beim Schauen.
So, jetzt gibt es also meinen versprochenen Audiokommentar zu Falling Skies. Ich wurde ja schon in Facebook von der Annemarie genötigt, um nicht zu sagen gezwungen, was zur zweiten Staffel zu sagen. Also die erste Staffel war wirklich sehr patriotisch und wirkte so eher, dass die Second Mass das letzte Bollwerk der Menschheit gegen die Außerirdischen ist, was doch eher so ein bisschen mau war. Das Ende war dann auch wirklich ein Cliffhanger, aber eher von der schlechteren Sorte. Zur zweiten Staffel. Deutlich besser, positiv. Es gibt wenig Aufklärung. Es sind viele Geschichten noch offen. Neues Ziel, will ich hier nicht verraten wegen Spoiler. Es gibt mal einen interessanten Twist mit den Skitters. Ob sie da die Kurve noch kriegen, bin ich gespannt. Wird wahrscheinlich der Cliffhanger zur dritten Staffel. The Mason ist endlich mal wieder ein bisschen menschlicher und zeigt auch so ein bisschen, naja, Tendenzen, die nicht so ganz der Gutmensch ist, wie er dargestellt wurde in der ersten Staffel. Pope ist immer noch ein ganz schräger Charakter, verschwindet wieder, kommt wieder, Gott sei Dank, macht das Ganze ein bisschen interessanter. Negatives, es wird ein bisschen schmalzig, überall bilden sich irgendwie Pärchen und das Drama von zurückkehrenden Charakteren und so ausgelöst. Ja, irgendwie typisches Seriengedöns, muss man nicht mögen, ist ganz interessant, wird glaube ich bloß ein bisschen übertrieben. Ein bisschen komisch ist es immer noch, da reist eine hochentwickelte Alienrasse durchs ganze Universum bis zur Erde, um die Menschen auszulöschen und 200 bis 300 Mann finden sie dann nicht mehr, weil sie bloß mit Drohnen und Mechs den Planeten durchsuchen. Komisch. Es gibt noch so einen ganz komischen Alien-Moment, also Alien der Film, mit dem Weaver. Da fehlt auch nur noch, dass ihm das Gitter aus der Brust springt. Eigentlich haben sie im Moment genug Geschichten offen, bräuchten also keine Handlungsfäden mehr aufreißen, machen sie aber irgendwie trotzdem. Und dann auch von der Art, die so leicht vorhersehbar ist, dass es eher schwierig ist. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich hoffe mal, sie bringen schön die zweite Staffel zu Ende. Mit einem guten Cliffhanger ist okay, kein Thema. Aber dann doch bitte einen, der ein bisschen besser überlegt ist als der Cliffhanger in der ersten Staffel. Gut, noch eine Frage zum Schluss. Mit was für Software nehmt ihr eigentlich euren Podcast auf? Danke und danke für euren Podcast und tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net
Von der hier Dings, von Scan, ist egal, wer das war. Schneid das mal raus. Ja.
Nein, schneid doch mal das Los Angeles raus, da bin ich mir ja. Nicht sicher.
Okay, ich fang nochmal an.
Oh, ging so richtig.
Ich hab gerade Luft aus meinem Mund gelassen.
Ja, lass mal keine Luft aus deinem Mund. Also ich meine, sprich mal bitte nur.
Entschuldigung.
Oder mach mal das kleine Stückchen weiter weg vielleicht.
Ich hab's jetzt schon ein bisschen weiter
okay.
Weg. Ja, mehr habe ich. Oh, mache ich das so gerne. Mehr habe ich dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen. Ja.